podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Ihr hört und seht Deutschlands Wrestling-Podcast Nummer 1. Und einmal pro Woche besprechen wir mit einem besonderen Gast die großen und kleinen Themen des Mainstreams. Viel Vergnügen beim Hauptkampf mit Aaron und seinen Gästen.
Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Hauptkampf. Mein Name ist Aaron und ja, WrestleMania ist nun auch schon wieder eine ganze Woche her. Und insofern haben wir jetzt auch beim Hauptkampf wieder einiges zu besprechen. Zum einen werfen wir brandaktuell natürlich einen Blick auf die Entlassungswelle, welche die WWE kurz vor der aktuellen SmackDown-Ausgabe ereilt hat. Zum anderen schauen wir natürlich auch auf den Fallout von WrestleMania in Las Vegas und fragen uns, ob der Schritt mit Cody Rhodes und Roman Reigns an der Spitze der Company gerade der richtige ist. Außerdem hat es ja auch bei AEW einen großen Titelwechsel gegeben, der Minimum genauso kontrovers diskutiert wurde, denn Darby Allin ist nun der aktuelle AEW World Champion. Grund genug, uns auch dieser Sache mal zu widmen. Wenn ihr uns übrigens unterstützen wollt, dann würde sich das gesamte Spotify-Team über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Ja, unser erklärtes Ziel ist es dieses Jahr, wenn möglich, die 20.000 Abos zu knacken. Den Hauptkampf an sich kann ich ja aber nicht alleine bestreiten, will auch keiner hören. Diesmal vom Team dabei, der mich immer aus der Fassung bringt, der ewige Optimist, was die WWE betrifft. Marcel Weber, was geht ab?
Ja, guten Tag, Mittag, Abend, Morgen. Der WWE-Boy ist wieder da im Hauptkampf, lange nicht da gewesen. Damals war das noch bei diesem SmackDown-Fanboy, der damals war. Jetzt ist der Aaron zum ersten Mal dabei. Ich habe die letzten Stammtische gehört, es hat sich viel geändert. Ach nee, Hauptkampf. Ich habe die letzten Hauptkämpfe gehört, hat sich viel geändert und war gut. Wirklich, also ich freue mich auf das Format. Ich bin gespannt.
Das freut mich. Aber die große Frage bleibt wahrscheinlich heute, Marcel, wie schwer wird es dir heute fallen, nicht den Faden an dich zu lassen, um mich nicht aus der Fassung zu bringen. Ich bin da noch
ganz kritisch. Ich möchte mit dir über Cody Rhodes und die Zukunft der WWE reden.
Wer den Zynismus von Marcel hier nicht raushört, da bin ich sehr gespannt. Aber ja, es wurde ja auch schon gemunkelt, dass es mit dem Podcast zwischen mir und dem Weber immer länger dauert. Wir schauen, ob wir den bisherigen Rekord des neuen Aufkampfs stoppen. Also eine Stunde 41 oder so ist zu schlagen. Wir gucken mal. Ne? Und wir gehen damit jetzt auch gleich mal rein in den ersten Block, weil es kann ja vielleicht dauern. Der hat es wie jedes Jahr kurz nach WrestleMania in sich, denn Entlassungen sind wieder ins Haus gerollt bei der WWE. Ihre Papiere durften sich unter anderem die Wyatt Six, die Motor City Machine Guns, Kairi Sane, Alba Fire, Aleister Black, Selina Vega, Zoe Stark, Santos Escobar und Apollo Crews sowie einige NXT- und Development-Talente abholen. Man sollte hier vielleicht vorab erwähnen, dass das jedes Jahr natürlich auch irgendwie Stimmen in der Community dann herausfordert, die sagt, oh, ist alles unfair, es gab es aber tatsächlich auch wirklich jedes Jahr, das möchte ich nur mal vorneweg erwähnen. Und Lieblinge sind natürlich immer betroffen. Deswegen unterstützt die, egal wo sie ihr Weg im Business hinführt. Jetzt einmal die Frage an dich, Marcel. Ist da jetzt bei diesen Namen irgendjemand dabei, der dich besonders umgehauen hat von den Entlassungen?
Nee, also umgehauen nicht. Ne? Also erstmal vorweg, das sind natürlich persönliche Schicksale und persönliche Lebenswege, die da jetzt betroffen sind. Das müssen wir erstmal vorwegnehmen. Also egal, was wir jetzt diskutieren, es geht nie um die Leute dahinter oder um das System dann eher. Wir wissen auch nicht, ob es Entlassungen sind. Ich würde gar nicht Entlassungswelle sagen, sondern Verlassenswelle, weil die haben uns halt verlassen. Also einige sind aus dem Vertrag ausgelöst worden, andere werden aber auch den Vertrag ablaufen haben lassen oder der wurde dann nicht verlängert, weil jetzt nach WrestleMania, das ist ja genau der Zeitpunkt, wo dann immer viele reingekommen sind. Zum Beispiel Aleister Black ist auf den Tag genau ein Jahr vorher gekommen. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er ein Jahr den Vertrag hatte. Man hat geguckt, man hat ihn nicht verlängert. Man weiß auch nicht von welcher Seite aus. Einige werden auch dabei sein, die haben von bewusst dann den Vertrag nicht verlängert, weil darf man auch nicht vergessen, wenn man einmal in der WWE drin war und sei es auch nur für einen kurzen Stint, der wird danach in den Indies auf alle Fälle besser bezahlt werden. Deswegen erstmal gut für die, aber für die, die eben entlassen wurden und die das überrascht hat, mein Mitgefühl auf alle Fälle. Also das muss man schon mal vorwegnehmen.
Ja, du sprichst es an. Andre Chase zum Beispiel hat ja auch gesagt, es ist nicht entlassen worden, sondern das Ding ist ausgelaufen, nicht verlängert. Und ne, die sagen am Ende des Tages auch Danke an die WWE, weil das alles teilweise gar nicht so gedacht war, dass sie überhaupt so weit kommen. Andre Chase Yu, also er wurde ja tatsächlich reingeholt dafür, dass er überhaupt Leute den Weg bereitet. Genau, up with the Yu. Aber insgesamt, wenn man sich diese Liste anschaut, dann fällt da auf, dass da ein paar Namen dabei sind, bei denen man sich fragt, ob sie überhaupt jemals die Chance hatten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Gerade wenn du auf die Motor City Machine Guns schaust, die kommen rein, werden direkt Tag-Team-Champions, sind irgendwie für 2 Wochen relevant. Ein paar Monate später ist irgendwie die komplette Tag-Team, die Fischen bei SmackDown im Prinzip tot, spätestens nach dem SummerSlam. Damit war ihr Spot eigentlich von Anfang an schon zum Scheitern verurteilt. Kairi Sane ist für mich ein ähnlicher, aber vielleicht sogar noch überraschenderer Fall. Die war ja jetzt eigentlich gerade mitten in der Storyline, auch noch bei Raw, wo sich eigentlich alles auf einen Turn gegen Asuka zusammengespitzt hat, also ein klarer Payoff in Sicht. Und dann ziehst du ihr einfach den Stecker. Bisschen komisch. Und bei Aleister Black ist es auch interessant. Klar, klar, große Storylines gab es nicht viele, außer dieser Fehde mit Damian Priest, aber wenn man den Gerüchten glaubt, war eigentlich er als die mysteriöse Person in Randy Ortons Ohr gedacht, die er dann irgendwie Pat McAfee eingenommen hat. Deswegen stellt sich für mich dann irgendwie so der Gedanke oder die Frage in den Raum, hat die WWE hier kein klares Konzept gehabt für diese Leute oder ist es ein Zeichen dafür, dass man aktuell gar nicht versucht, solche Ansätze wirklich zu Ende zu erzählen oder noch viel derber, ist es am Ende einfach Kohle, die man einsparen will am Ende des Geschäftsjahres.
Das sowieso immer. Die Zahlen werden immer schön beschönigt. Wenn Quartalsende kommt, dann gehen die Entlassungen rein. Das ist dann immer gut für die Aktionäre. Die freuen sich über ihre Dividende. Ich bin BVB-Fan. Ich weiß, wovon ich rede, wenn die Leute dann wieder abhauen müssen. Das ist ganz normal. Das ist Business in der WWE und sowas halt die letzten Jahre oder Jahrzehnte halt. Ne? Kairi Sane sprichst du an. Hat mich auch überrascht. Sie hat aber damals auf alle Fälle ihren Vertrag auch selber gelöst und wollte danach ganz mit dem Wrestling aufhören. Das weiß ich noch. Kann sein, dass das jetzt wieder so eine Situation ist. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie gesagt, okay, das hat mir jetzt gereicht. Ich möchte wieder raus. Ansonsten ist es sehr merkwürdig, dass man sie aus einer laufenden Geschichte rausgenommen hat. Das wundert mich am meisten. Die Motor City Machine Guns hast du angesprochen. Was heißt, sie hatten keine faire Chance? Ich finde schon, dass sie eine faire Chance hatten. Also welche Chance kann man denn haben, wenn nicht bei Raw After Mania oder bei SmackDown After Mania zu debütieren, ein großes Debüt zu kriegen? Man kommt direkt rein in die Storys und man kommt direkt rein in dieses Finale, gewinnt das und ist Champion. Und dann heißt es schwimmen oder eben auch nicht. Also insofern hatten sie doch ihre Chance, dass die Tag Team Division tot ist. Gott, das ist ja kein Geheimnis. Also ich würde überhaupt, die Tag Team Division sind mindestens seit der Attitude Era tot. Das ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber da wird kein großer Fokus in der WWE drauf gelegt und von wegen, sie hatten keine Chance, es ist einfach auch nicht das Wrestling, man hat es versucht, aber das ist nicht das Wrestling, was die WWE verfolgt in der Breite. Manchmal hat man auch solche Sachen dabei, gerade bei SmackDown, mehr als bei Raw, aber im Prinzip ist es nicht das, was dann am Ende die T-Shirts verkauft, was die Stadien füllt, im Sinne des WWE-Mainstreams. Da ist eben der große Unterschied zu AEW, da würden sie wahrscheinlich besser funktionieren. Vielleicht gehen sie dahin, vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit, nochmal das nächste Sprungbrett zu nehmen oder wieder zurück zu TNA, das weiß ich nicht, aber ich finde, die Motor City Machine Guns haben im aktuellen WWE-Produkt einfach nichts verloren. Das passt da nicht rein in der aktuellen Ausrichtung und deswegen sind sie jetzt weg.
Würdest du dann sagen, jetzt, wenn man ein ähnliches Tag-Team anschaut, von wegen athletisches, spektakuläres Wrestling, wäre dann Fraxium so ein ähnlicher Fall für dich? Ich meine, die finden ja quasi auch nicht statt, ja. Passen ja dann in eine ähnliche Kategorie, sind aber natürlich bedeutend jünger. Ne? Also könnte man jetzt auch aufsplitten und was anderes probieren, aber wäre das dann sowas ja. Ähnliches?
Das wäre so ähnlich. Also da ist ein bisschen der Flippy-Floppy-Aspekt, ein bisschen auch, weil das die Homegrown-Stars sind, also die kommen ja aus dem NXT-Kader raus, vielleicht hat erstmal die das deshalb länger gelassen, wer weiß das, vielleicht werden sie nächstes Jahr entlassen, vielleicht auch nicht. Also ich glaube nicht, dass die Tag-Team-Division wirklich großartigen Fokus hat, auch nicht bei Raw, auch nicht bei SmackDown, auch nicht bei NXT, wenn wir schon dabei sind. Und also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied, aber die Motor City Machine Guns sind natürlich deutlich älter, vielleicht ist das der Punkt.
Ja, ich meine, du hast jetzt gerade Tag-Team-Champions bei SmackDown mit R-Truth und Damian Priest. Das sollte einem genug sagen, wie viel Fokus da tatsächlich drauf liegt. Und dann packt man irgendwelche Leute von den MFTs. Ja gut, Wyatt Six sind jetzt auch weg. Ne? Da kann man vielleicht sich nochmal den Gedanken drüber machen. Ich meine, da hat man zumindest letzte Woche die Story beendet. Aber dann war jetzt auch ganz schnell der Deckel drauf. Aber da muss ich sagen, das waren Rohrkrepierer. Die hatten dieses grandiose Debüt, aber man hat nie wirklich von einem Charakter oder auch von Bo Dallas so mehr gezeigt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das nicht verwunderlich, dass sie da los mussten, weil das Konzept war tot, die haben keine krassen Momente danach mehr gehabt, haben keine großen Matches gewonnen. Das überrascht mich absolut überhaupt gar nicht. Ne? Also null.
Nee, da muss man dann ehrlich sein. Ne? Also ich bin jetzt kein Hater oder so. Also Slivo wird schlaflose Nacht gehabt haben. Der größte White Six-Fan, wenn auch nicht, vielleicht sogar der Einzige. Die White Six sind natürlich groß debütiert und da ist das ganze emotionale Paket noch drin mit Bray Wyatt definitiv. Aber wenn wir ehrlich sind, diese ganzen QR-Codes haben am Ende auch wieder hier ein paar Leute runtergeholt, die haben da ein bisschen geguckt und hier, ah, guck mal, da ist wieder was und so ein Hase, der da rumläuft. Und ich habe da auch nicht drauf geklickt und wahrscheinlich die Mehrzahl der Zuschauer auch nicht. Und in den Shows, ja, dann kommen sie halt raus. Diese MFT-Fehde, die jetzt wirklich lange ging, das war ja so ziemlich das Einzige letztlich, was so in Erinnerung noch bleibt. Und das wurde tatsächlich dann abgeschlossen. Also ich glaube, dieses ganze Royal Six-Projekt, das ist am Ende dann, ist es totgelaufen. Ja, das klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich totgelaufen. Und wenn ich mal da reingucke, die Namen, fairerweise ist Nikki Cross die Einzige, der ich so ein bisschen mehr bescheinigen würde als ein Entertainment-Faktor. Also Nikki Cross würde ich gerne weitersehen, das finde ich schade, weil die hat das auch gezeigt. Ich fand sogar auch damals die Nikki ASH gar nicht so verkehrt, im Kern. Am Ende ist es dann nicht so gut. Aber die anderen, wenn man anguckt, Joe Gacy war bei NXT und im SmackDown-Roster und die Leute erinnern sich trotzdem nicht an ihn. Dexter Lumis sehr ähnlich, also ja, im Grunde genau das Gleiche. Ein Eric Rowan wurde damals ja schon entlassen, weil er ja offensichtlich auch ein bisschen, sagen wir mal, holziger ist. So, ne? Alles ganz vernünftig. Nett ja, alles gesagt. Vernünftige Worker, möchte ich ja nichts gegen sagen. Ich spreche denen ja nichts ab, aber eben nichts, wo man sagt, boah, die haben den It-Faktor und reden wir über Onkel Audi. Das Gimmick war ganz cool und es war eine gute Sache, das erstmal einzuführen. Aber auch da hat sich ja nichts entwickelt. Es kam ja nichts, wo man überlegt hat, da führt das hin. Das ist ein klassisches Bray Wyatt-Muster. Das war immer so. Auftakt geil und danach immer wieder weniger und am Ende kommt nichts mehr rum und wir machen irgendwas Neues. Und das ist bei Onkel Audi auch und sind wir fair. Bo Dallas, der Wrestler dahinter, war damals im B-Team, also im allerletzten Jobber-Team dabei, hat ein bisschen unterhalten, aber er ist jetzt auch nicht so, dass das der Parade-Wrestler ist. Das ist genau wie du. Ich kann das absolut verstehen, dass man sie entlassen hat, bevor man das jetzt noch weiter hinauszögert.
Ich meine, die Stimmen waren ja auch, was willst du denn mit den Wyatt Six? Also wenn du das unter den Videos anguckst, die sagen ja die Leute selbst, ne, dass sie dem Ganzen nichts mehr abgewonnen haben, weil das Mysterium Wyatt Six, das gab es halt de facto auch nicht mehr. Waren halt ein paar Typen mit Masken und halt nicht irgendwas Größeres dahinter.
Eins darf man auch nicht vergessen, also der ganze Hausshow-Marke, das ist ja, die Live-Events sind ja deutlich eingestampft, ne, sind jetzt in den Europatouren. Da hat man immer solche Leute dann gebraucht, ganz wichtig, auch so ein Apollo Crews, ja, ganz wichtige Players, die immer da sind, die dann auch mal irgendwo nach Oberhausen kommen oder so, die dann ihre Hausshow-Matches abliefern und das können sie wie ein Uhrwerk und das kann auch ein Dexter Lumis, das kann auch ein Eric Rowan, aber wenn das wegfällt und wenn ich nur noch das TV-Business habe und das PLE-Business, wo sollen die denn dann hin? Was sollen die denn dann machen? Und dafür haben sie wahrscheinlich am Ende dann vielleicht doch zu viel Geld verdient. Darf man auch nicht vergessen, je länger man da ist und je länger sich die Verträge wiederholen, desto mehr verdient man natürlich auch. Und dann irgendwann fragen sich dann die Verantwortlichen, dann lohnt sich das dann überhaupt noch? Und so ist dann halt das Business leider.
Und die Markenstrategie hat sich ja auch klar entwickelt von, wie soll ich sagen, vielen House-Shows mit vielen Matches bei PLEs, Pay-Per-Views zu keine House-Shows und wenig Matches bei PLEs. Ja. Und naja, dann wird's halt irgendwann auch dünn. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch ganz klar sagen, ey, du hast jedes Jahr nach Mania auch diese Call-Ups von NXT, das ist bei Raw und bei SmackDown Leute gab wie Sol Ruka, Oberfemi, Joe Henry, Ethan Page, Fatal Influence, ne, jetzt gestern Nacht, Ricky Saints oder Black Monroe wurden dann auch für die nächste Woche angekündigt. Ich meine, ist doch klar, dass es auch ein bisschen Platz machen ist für die neue Generation, wo du jetzt sagst, ich nehme Acts, die nicht funktioniert haben und ersetze sie durch neue, wo ich jetzt teste, ob sie funktionieren. Deswegen vielleicht auch mal nüchtern nachgefragt, ne? Ich meine, NXT-Stars kommen immer wieder hoch und hoch und hoch. Siehst du noch andere Namen im aktuellen Roster, wo du sagst, boah, könnte ich mir vorstellen, dass die aktuell irgendwann dann nicht mehr ins Produkt passen, die dann vielleicht sich auch in nächster Zukunft mal die Papiere abholen. Also ich will jetzt nicht böse spekulieren, aber es gibt schon so ein paar Fälle, wo ich mich frage, wen haben wir denn vergessen? Ich werf dir mal den Ball zu. Was ist denn mit Tamina? Was glaubst du? Haben sie die wieder vergessen?
Ich wollte seriös mit dir reden. Was bringt jetzt die Tamina da rein? Tamina schafft es wirklich, sich am Catering zu verstecken. Das ist... Man kennt doch die Berichte, dann heißt es auf einmal dann in der Bild-Zeitung, guck mal hier, dieser Oberstudienrat, der Lehrer, der war einfach 18 Jahre krankgeschrieben und keiner hat's gemerkt und das ist Tamina. Bitte, es darf niemand jemals sagen, Tamina, was ist denn mit dir? Ansonsten zu der Frage, selbstverständlich sind da so ein paar, Karteileichen in Anführungsstrichen, aber ich werde doch nicht spekulieren, wer da entlassen wird, das macht man nicht. Also da sind schon ein paar Namen auf alle Fälle. Ansonsten hast du ja recht, es ist ja ein Kommen und ein Gehen. Es sind ja ein paar, die sind sowieso auch erst wiedergekommen. Also Alistair Black war ja schon weg zum Beispiel, Zelina Vega war meine ich auch schon weg. Santos Escobar war weg, ist wiedergekommen, war gar nicht da, ist wieder weg, war in Mexiko so ein bisschen, ne? Das zieht sich ja so durch, ich weiß gar nicht, Elva Fire vielleicht auch. Die damals gekommen sind, auch so ein Debüt Raw After Mania oder SmackDown After Mania, zum Beispiel Aleister Black, ist ja nur reingekommen, weil vor ihm auch wieder Leute entlassen wurden, von der letzten Entlassungswelle. Das ist einfach so dieser ewige Kreislauf des Lebens, König der Löwen, Circle of Life ist es einfach, den man als WWE-Superstar einfach mitgeht. Das sind die Verträge, die man unterschreibt. Man ist ja Independent Contractor, also so ein Freelancer, wenn man so möchte. Dann hat man eben nicht die Sicherheit und Kündigungsschutz, die man als normaler Angestellter hat und darauf lässt man sich ja ein. Und im Gegenzug kriegt man dafür mehr Geld, vielleicht mehr, was weiß ich, was man da macht an Verträgen. Man kann Merchandise mitbestimmen oder so. Man kann das ja in die Verträge reinschreiben. Da ist ja jeder selbst für verantwortlich. Und jeder, der da arbeitet oder jetzt auch nicht, weiß ganz genau, dass dieser Moment kommen kann, dass man von jetzt auf gleich entlassen wird. Das finde ich jetzt nicht unmenschlich oder so, sondern so ist das System einfach.
Ja, und ganz ehrlich, wir können immer nur spekulieren, aber ich kann es mir schon vorstellen, es können sehr viele Leute, die irgendwie aus dem Sports-Business kommen, es kann doch sein, dass die auch ein internes Cap-Space haben. Wer das nicht kennt aus dem US-Sport, da gibt es eine Gehaltsobergrenze, wo die halt sagen, hey, wir können in einem Geschäftsjahr wirklich nur das ausgeben an Gehältern. Naja, und wenn ich sage, ich bringe Leute von NXT nach oben, dann verdienen die ja zum Beispiel dann auch mehr, ne? Das ist nicht mehr das NXT-Grundgehalt, sondern ein anderes mit all dem Reisestress und so weiter. Naja, dann muss ich irgendwo anders Cuts machen. Und wer sich jetzt auch irgendwie mal in einem Konzern gearbeitet hat oder sonst was, es ist an der Tagesordnung, dass mit neuen Projekten, Geschäftsjahr und sonst solche Cuts kommen, dann gibt es manchmal Abfindungen. Bei der WWE ist das irgendwie vorher vertraglich geregelt, dann lässt man was auslaufen, die Leute sind weg, dann hast du 90 Tage Sperre, Wettbewerbsverbot und so weiter. Also es sind jetzt nicht Praktiken, die nur in diesem Umfeld stattfinden, sondern überall. Ja, und in den USA so oder so noch härter als irgendwie am deutschen Arbeitsmarkt, wo wir anders abgesichert sind. Also ja, da sind wir auch verwöhnt. Das muss man vielleicht auch einfach mal so sagen.
Ja. Wir wissen auch gar nicht, was Backstage abgelaufen ist. Das klingt immer so, hier, jetzt schmeißen sie es alle raus und machen Social Media Feuerwerk. Da können doch auch Gespräche vorher gelaufen sein. Bei iTruth haben wir bei Unreal zum Beispiel gehört, dass verhandelt wurde, dann hat man sich nicht getroffen und dann hieß es am Ende, du bist raus, dann bist du wieder drin. Das sind doch ganz normale Abläufe im Privatrecht. Du sagst ja schon, so funktioniert halt die Wirtschaft. Ich nehme auch keinen, der dann sagt, ja, da kürzen sie so 10.000 Euro und aber der Ari Emanuel, der verdient irgendwie 60 Millionen. Ja, das mag so sein, aber das ist das kapitalistische System, in dem wir drin leben. Da müssen wir das komplett abschaffen. Dann gehen wir in den, keine Ahnung, Sozialismus oder was es auch immer noch gibt. Da ist das dann ein bisschen anders. Aber so funktioniert das. Wir sind laut unserer Wirtschaftsform dazu genötigt, fast schon möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist das Ziel eines jeden Bürgers, möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist der Kapitalismus. Und das machen die dann eben ganz genauso. Und wenn es dann heißt, du bist nicht mehr für die Firma wirtschaftlich, weil du letztlich nichts bringst außer Catering und vielleicht ein Match im Jahr, ja, dann bist du halt weg. So funktioniert es halt, so blöd das auch klingt.
Ich finde auch, dass grundsätzlich kein so Schwarz-Weiß-Denken bei Schuldzuweisungen hier richtig ist, weil dann ganz viele sagen, oh, Triple H, wie konntest du? Oder oh, TKO, wie konntest du? Naja, TKO, die Oberen sagen, Triple H, du bist unser Angestellter, spar Geld ein. Triple H muss Folge leisten. Ja, was passiert denn, wenn er das nicht macht? Ich meine, stellt sich irgendwie jeder dann so leicht vor. Ja, dann fliegt er raus, dann suchen sie sich den Nächsten. Natürlich macht er es. Diese Strategie, Cover Your Ass, ja. Das kennt jeder, ne? Wenn du auf so einer leitenden Position mal sitzt, dann musst du das tun, sonst bist du selber im Kopf kürzer. Und jetzt hat er tatsächlich dann auch einiges von seinem Talent erwischt. Ne? Also Aleister Black, das ist ja so einer von seinen Leuten, das wird ihm nicht leicht gefallen sein. Ja, aber am Ende muss er da Geschäftsmann sein und nicht nur seine kreativen, sondern eben auch seine wirtschaftlichen Qualitäten da im Sinne von TKO an den Start bringen. Also es ist sehr viel grau und nicht schwarz-weiß. Es ist mir da wirklich ganz wichtig, eben, das zu betonen.
Eben, immer dieses Draufhauen, das mag ich dann auch nicht. Also Kündigungen fallen keinem Chef leicht. Man muss sich so ein hartes Fell erarbeiten, weil man ständig Leute entlassen muss. Aber das ist eben auch Teil des Jobs. Da kann das manchmal ein bisschen harsch klingen. Aber das wird keiner dann am Ende jubeln und sagen, boah, endlich ist der weg. Also bis aus Ausnahmen, oder dass das leichter wirklich so ist. Aber normalerweise sollte das nicht der Fall sein. Und was man auch nicht vergessen darf, die WWE ist ja ein harter Drill. Und das ist wirklich das Höchste, was du in diesem Business erreichen kannst. Und da musst du auch abliefern. Da musst du Leistung zeigen. Und die Leistung ist, das ist ganz interessant, die Leistung ist eben nicht, dass man möglichst gute In-Ring-Skills hat. Das ist in der WWE eben nicht so. Es geht nicht darum, dass du der beste Wrestler bist, der da Motor City Machine Guns, die schönsten Tag-Team-Wrestling-Matches hinstellst, sondern das Ziel der WWE oder die Leistung, die du erbringst, ist eben dann die Reaktion, die du ziehst. Also darum geht es in allererster Linie, die Reaktion, sei es Ticketverkäufe, sei es Merchandise, sei es TV-Rechte, was auch immer. Wenn die Leute dich schauen, wenn die Leute Geld für dich ausgeben, dann bist du da, egal was du bist. Dann kannst du auch ein Denhausen sein, der im Ring quasi nicht existent ist, aber trotzdem viel, viel Geld für diese Company bringt und am Ende ist es eine Company. Ja, wir haben andere Sportarten doch auch, nimm Fußball. Wenn du da deine Leistung nicht bringst, es wird geguckt, du schießt nicht genug Tore, dann wirst du verkauft in die zweite Liga. Ist genau das gleiche in der WWE dann am Ende auch. Und da müssen die dann wirtschaftlich denken, meine Fresse, so ist es leider.
Spannender Sidefact, Danhausen hat bei WrestleMania die drittmeisten Shirts verkauft. Der hat, denke ich, die Vertragsverlängerung schon in der Tasche. Das interessiert die Leute. Wie viel bringst du mir und nicht alles andere? Ne? Also
Das ist am Ende kein In-Ring-Wrestling-Produkt. Es ist ein Unterhaltungsformat, was mehr Daily Soap hat, aber eben auch Wrestling-Elemente. So würde ich das sehen. Also es ist quasi gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo ein bisschen gecatcht wird und nicht andersrum. WWE halt, fairerweise.
Dafür, also Wrestling
ist es generell nicht, nur die WWE.
Andere Promotions. Ist aber ein guter Aufhänger, ja, genau. Weil stellt sich natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wenn du sagst, okay, dann hast du Entlassungen, dann natürlich, kommen sofort irgendwelche Grafiken. So und so ist All Elite. Will ich bei TNA hier sehen. Andere Promotions. Wo siehst du denn jetzt die entlassenen Talente vielleicht unterkommen? Siehst du irgendjemanden direkt bei der Konkurrenz unterschreiben? Was meinst du denn?
Ich würde mich freuen, wenn Tommy End nochmal das Karat gewinnt. Tatsächlich, da sehe ich ihn. Kam ja von der AEW. Also ich glaube nicht, dass er zurückgeht. Sondern Andrade-Faktor, weiß ich nicht. War auch nicht mein Favorit. Kairi Sane, wenn sie überhaupt noch was macht, natürlich ab nach Japan. Das ist ganz klar. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie generell die Karriere beendet. Wenn dann aber noch Selina Vega, bringen die mit nach Oberhausen. Warum denn nicht? Ja, die ganze Weihe, das ist halt so schwierig. Weil, wie gesagt, so ein Dexter Lumis, ja, ist halt Dexter Lumis. Apollo Crews, den kannst du vielleicht mal. Ja, jetzt hast du ja die Kooperation mit TNA. Wahrscheinlich wechseln die ja nicht direkt zu TNA, sonst hätte man sie ja da direkt rüber geschoben.
Indi Hartwell hat das gemacht. Ne? Also Dexter Lumis kann ich mir darum vorstellen, dass du da vielleicht.
So ist da, könnte ich mir vorstellen. Sie hat sich jetzt vorbereitet. Das ist vielleicht ein bisschen fies, ne? Was ich so gehört habe. Ja. Also, dass sie gerade wieder fit war von ihrer schweren Verletzung und jetzt gerade durchstarten wollte und dass man gesagt hat, jetzt aber nicht mehr. Da hätte ich gesagt, okay, also da könnte man noch ein bisschen länger. Also sie könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da noch mal was macht. Aber Feier auch. Also aber Feier war die schon mal bei AEW, ich glaube nicht, die würde auch gut reinpassen.
Ja, denke also, ich auch.
100%ig. Ja, und die anderen, das waren so auch so Entwicklungsleute. Also mein Dante Chen, aber das ist halt was Persönliches, der wird schon noch, auch noch irgendwo runterkommen, keine Angst.
also, Mr. Level Up. Also ich glaube, die Machine Guns kommen entweder bei TNA oder AEW runter. Ja, da sind die zu etabliert. Ne?
Da verdienen sie auch nicht weniger.
Also, bei Nakairi muss ich sagen, die könnte zu AEW gehen, aber Joshi ist grundsätzlich im US-Mainstream, funktionieren weder bei der WWE noch bei AEW gut. Bin ich auch ganz ehrlich, das sehe ich nicht als kluge Entscheidung an. Klar, es ist immer ein Money-Faktor, den darf man natürlich bei all dem Talk über Wirtschaft jetzt da auch nicht vergessen, aber ansonsten, ja. Albert Fire zu AEW könnte ich mir vorstellen. Der Rest, also Alistair Black, glaube ich, hat sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Den könnte ich mir tatsächlich auch noch mal bei TNA vorstellen. Vielleicht schaffen es die mit dem Gimmick, dass er sich irgendwie vernünftig nochmal verkauft. Das wäre sicherlich ein Faktor, glaube ich, den du reinbringen könntest, wo du sagst, hey, ich meine, haben sie ja auch nicht so viele Topstars.
Vielleicht bei TNA, Alistair Black, das Gimmick, aber es funktioniert in der Masse nicht. Also in der WWE, das hatte ich auch letztes Jahr schon das Gefühl, das funktioniert einfach nicht, dass dann Alistair Black da irgendwas spooky macht, was am Ende gar nicht so spooky ist. Also Danhausen macht auch spooky Sachen, aber unterhaltsame spooky Sachen. Und Alistair Black macht irgendwas, ja, das ist so ein düsterer, das glaube ich nicht. Interessant ist der Name Tyra May Steele, ist mir so aufgefallen. Sie war ja eine Hürdenläuferin, Goldmedaillengewinnerin bei Olympia. Und dann hat man sie dann über dieses, wie heißt das Programm, Sportprogramm. Next in Line, das Nil-Programm.
Und sie hat dann reingeholt. Gott, du kennst dich besser aus als ich.
Sorry. Man hat sie dann da reingeholt als Sportlerin. Das war so ein Format, wo man alle Sportler geholt hat und geguckt, wo die hinpassen. Und da hätte ich gedacht, man gibt dir jetzt noch mehr Zeit, man baut sie auf und man macht dann weiter. Aber offensichtlich, und das dürfen wir auch nicht vernachlässigen, hat man gesehen in dem Trainings, in der Entwicklung, es funktioniert nicht. Also nicht, weil sie jetzt nicht bei den Zuschauern zieht, sondern in dem Fall wirklich, vielleicht kann sie nicht gut genug wresteln, kann sich nicht gut genug verkaufen. Das wird man da festgestellt haben. Dann hat dann einer gesagt, wahrscheinlich so ein Matt Blum oder so, hat dann gesagt, ja, ist halt nicht. Tut mir leid, wir können deinen Vertrag hier nicht bis auf NXT hochstufen. Deswegen bist du raus. Also sowas ist da auch hinter. Deswegen immer dieses pauschale Bashing, immer draufhauen und draufhauen, was das unmenschlich ist, das kann ich eben nicht nachvollziehen, weil alles, das sind 23 Namen und jeder wird einen eigenen Grund haben. Und man wird sich hingesetzt haben mit verschiedenen Leuten. Man wird diskutiert haben, wen müssen wir rausschmeißen. Bei diesen 23 Namen wird man jeden Einzelnen überlegt haben, da bin ich mir sehr sicher.
Hundertprozentig. Und ihr müsst euch immer überlegen, gerade wenn Leute auch im Development-Bereich früher schon abgekündigt werden, naja, Leute, die vielleicht auch nicht so gut catchen können, haben es trotzdem weiter nach oben geschafft. Das mag dann schon in irgendeiner Art und Weise auch was heißen. Also, ne, klar kann es dann immer sein, dass dann mal Namen kurzfristig fallen, aber auf der anderen Seite, die WWE-Obrigkeit weiß auch, was auf sie zukommt, dass jetzt Roster-Cuts anstehen. Wie gesagt, ich glaube, der Einzige, der mich wirklich verwundert, ist Kairi Sane, weil dann hätte ich sie einfach am Montag nicht mehr bei Raw gebracht, ne? Dann hätte ich das nicht gemacht. Deswegen, wir kennen die Hintergründe nicht, vielleicht ist es ja wirklich irgendwie sowas, ne? Joshi Wrestler hören tatsächlich irgendwie auch früh auf. Wir werden es erfahren oder nicht und ist auf jeden Fall eine spannende Thematik, aber seid natürlich auch ihr da draußen gefragt, ne? Könnt ihr uns jetzt hier unten mal so in die Kommentare schreiben? Geht euch irgendeiner ab? Sagt ihr, ist irgendeine vergebene Chance? Ne? Seht ihr irgendjemanden bei einer anderen Promotion unterkommen? Würdet ihr gerne wieder Leute bei anderen Promotions wie AEW, TNA oder sonst was sehen? Das würde mich sehr interessieren. Ne? Vielleicht gibt es ja auch Lucha Underground, wurde gerade auch irgendwie geteased, dass das Ganze wieder gelauncht wird. Wer weiß.
Ja. Lucha habe ich auch gesehen. Also zum einen, wir haben ja AAA, wir haben ja Mexiko, Lucha, wir haben ja nur noch Maskenmänner in der WWE. Und wer hat früher Underground gemacht bei Raw? Wer war der Chef von Raw Underground? Shane McMahon. Ich sehe darin die ganz, ganz große Chance, Shane McMahon reinzuholen. Und dann haben wir doch die Hall of Fame. Dann kommt der Undertaker. It's a distinct honor. Zack, ist der Shane drin. Und dann ist der Weg frei für Vince. Sorry, ich bin ein bisschen, komm,
jetzt serious ist weiter hier. Nächstes Thema. Jetzt sorry. Ist es Bebercast. Jetzt ist kein, jetzt
ja,
ist
aber der zwischen Bebercast. Den Themen, ein bisschen auflockern. Das hat früher meine Strafrechtsprofessorin gesagt. Alle 9 Minuten schaltet der Mensch automatisch ab. Alle 9 Minuten machst du irgendwas Lustiges oder irgendwas, was ablenkt, damit die Leute danach wieder den Fokus haben. Krass. Nichts anderes mache ich hier.
Krass. Ja. Eine Sache noch vielleicht rückblickend, weil mir das jetzt gerade wieder eingefallen ist. Ich weiß gerade nicht, was da bei mir kickt, aber in Bezug nochmal auf Alistair Black. Ich glaube, sie haben auch irgendwie verzweifelt versucht, in diese Karrion Cross-Rolle reinzudrücken. Das hat halt aber auch überhaupt nicht gebissen. Also,
aber Karrion Cross ist halt genau das Gleiche.
Ja, eben.
Also, der hat ein bisschen Social Media gemacht, das kam auch viel, gut an bei vielen. Aber es hat halt nichts am Ende reingebracht. Wo sind die Reaktionen? Die sind eben nicht da. Deswegen hat er nichts geliefert.
Die Internet-Wrestling-Community ist, und das haben jetzt alle Oberen von der WWE und TKO gesagt, nicht die Zielgruppe. Zielgruppe sind Casuals, die am Ende die Kohle da reinwuppen. Das sind nicht die kritischen Wrestling-Fans, wir jetzt, die tatsächlich Dinge hinterfragen, sondern es sind halt die Konsumenten. Ja, und das muss man halt dann einfach auch als Zielgruppe anerkennen. Aber jetzt genug davon. Wir gehen mal rein in den zweiten Block, weil wir haben gesagt, wir müssen uns irgendwie auch noch den Fallout von WrestleMania angucken und wie sich die WWE-Landscape danach verändert hat oder nicht verändert hat. Egal, vielleicht mal vorneweg, Marcel. Wie geht's dir nach der Mania? Zufrieden mit den Abläufen? Erwartungen, sofern denn welche da waren, erfüllt? Oder wie steht's? Was sagt dein Wrestling-Herz?
Ausgeschlafen bin ich auf alle Fälle wieder. Also es war wenig Schlaf letztes Wochenende. Der Samstag ist ja eigentlich das Problem. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich auch nur das Ende vom Main Event, weil das sehr verwirrend war. Und wie sich herausgestellt hat, Cody Rhodes ist doch noch ein Babyface und Strahlemann der Nation. Insofern möchte ich das zurückstufen. Ich war ja sehr verwirrt nach dem Samstag. Ich war ja nicht positiv oder auch nicht negativ überrascht. Ich war einfach nur verwirrt über die Show, die mir geboten wurde, weil es an vielen Ecken und Enden keinen Sinn ergeben hat, plus eben am Ende im Main Event. Ich habe ja einen Doppelturn gesehen und dann wäre es auch einigermaßen okay gewesen, aber der war es halt nicht. Das war wieder so das Weber-Denken. Und ansonsten, es waren ein paar Sachen, die gut waren, ein paar Sachen, die schlecht waren. Irgendwo mittendrin. Ich habe ein bisschen menschlicheres Produkt gesehen, also auch die Sache mit Bianca Belair oder wie Paige da so geweint hat, dass man so ein bisschen nahbarer war am Samstag, aber das hat alles nicht so funktioniert, weil es kam kein WrestleMania-Feeling auf. Das muss man schon sagen. Sonntag dann aber schon. Sonntag hat die WWE einfach wieder komplett einen in die Fresse gehauen und das fand ich wirklich sehr schön. Das habe ich auch gebraucht, ganz ehrlich. Also den Oberfemi-Auftakt, den haben alle gefeiert. Ich wüsste keinen, der das nicht gut gefunden hätte. Das Sixpack-Ladder-Match, das war ja ein Traum. Also genau so kann man eben auf die Fresse machen bei WrestleMania, wenn ESPN auch noch zuschaut und danach der Zuschauer reinkommen. Main Event fand ich grandios tatsächlich, weil da einfach keiner mit gerechnet hat, dass Roman Reigns und CM Punk einfach so ein 30-Minuten-Klassiker auf die Beine stellen. Wirklich sehr starker Main Event am Ende mit Storytelling innerhalb dieses Matches, das fand ich sehr gut. Und dazwischen halt auch ein paar Momente, ein paar schöne Sachen. Deswegen den Sonntag absolut, da würde ich sagen, das war WrestleMania, habe ich mich gefreut. Insgesamt würde ich sagen, jo, das war das Erwartbare, so über den Daumen gepeilt.
Krass, ja. Also ich würde aber tatsächlich mit vielen mitgehen. Also Night One war für mich wirklich, hat mich nicht abgeholt, hat mich eher auch verwirrt zurückgelassen. Ne? Alles, was in den Wochen davor irgendwie so ein Pat McAfee darum kritisiert haben. Und dann stehst du am Ende da und Cody ist einfach weiterhin Champ und Stichwort Double-Double-Turn. Ne? Also ne? Bei der Smackdown kommt jetzt dann auch wieder raus, hat sich absolut gar nichts getan. Und er sagt dann noch mal so FU, TKO und haha, habt ihr dreimal probiert. Also naja, okay, ja. Ne? Ja. Schwierig gleichzeitig. Und da bin ich ganz bei dir. Night 2 hat funktioniert. Main Event hat funktioniert. Lesnar Retirement war überraschend. Mania-Moment kreiert. Ne? Und auch dieses, hört sich blöd an, aber so kleine Nuancen wie dieses blaue Licht, ne? Was diese Stage dann irgendwie die Mania, das, dieser clean Look, das war Mania-Feeling. Ne? Und ich glaube, das große Problem ist, wo dann die Kritik auch wahrscheinlich irgendwo ankommt und was jetzt dann wieder, wenn die ganzen Weeklies wieder sich einlaufen und sowas dann einschlagen, dann muss man einen Schritt zurückgehen und sagen, ja. Also, wenn man jetzt nur diese nackten Namen betrachtet, die jetzt nach zwei WrestleMania-Nächten als World Champions dastehen, dann stehst du zwei Jahre nach WrestleMania 40 wieder mit Roman Reigns und Cody Rhodes im Grunde denselben Namen an der Spitze der Company. Frage ich mich, was hat sich seitdem eigentlich wirklich Neues getan, Marcel, innerhalb der WWE? Also jetzt wirklich ernsthaft im Main Event Picture?
Ja. Das ist die große Frage, ne? Ich guck mal nochmal nach, die Matches, weil ich nicht mal auf der Karte habe. Ich finde das ein bisschen provokativ zu sagen, was hat sich wirklich an der Spitze geändert, ne? Also gehen wir mal durch, was hat sich geändert? Also wir haben einen Jacob Fatu, den ich jetzt auf die Landkarte gebracht habe, indem er jetzt gegen Roman Reigns antritt, das hat sich bei Raw gezeigt und dann auch bei SmackDown. Wir haben einen Gunther natürlich, der den Seth Rollins gewonnen hat und jetzt auch große Schritte machen kann, den sehe ich auch noch als zukünftigen Star. Eine Liv Morgan, die es verdient hat, jetzt endlich wieder dazustehen und da hat sich auch sehr viel geändert. Wir haben dann einen selbstverständlich Oberfemi, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ein Penta, der auch, ja, er ist zwar schon 40, aber irgendwie so was Frisches da reinbringt und der sich bestätigt hat. Und dann noch ein Trick Williams definitiv, der auf der Landkarte ist. Also da würde ich jetzt gar nicht reingehen und von wegen sagen, diese WrestleMania hätte keine Stars erschaffen oder Sachen für die Zukunft gelegt, weil das ist schon neu. Also Raw und SmackDown After Mania haben sich beide neu angeführt. Das waren neue Sachen, neue Ideen, neue Charaktere, das schon. So, das als erstes. Aber was wir haben, und da hast du ja recht, an der Spitze, Cody Rhodes und Roman Reigns. Was hat sich geändert? Effektiv gar nicht. Das ist das Problem. Ich bin ja einer der ganz wenigen, der behauptet, so schön dieser Cody Rhodes WrestleMania 40 Moment auch war und der muss auch genauso stattfinden, das war das Ende der Bloodline-Saga. Und ich finde, die Bloodline war zu dem Zeitpunkt zwar schon ziemlich auserzählt, aber wir hatten danach keine Bloodline mehr und das hat man an allen Ecken und Enden gespürt. Cody Rhodes macht jetzt zwei Jahre lang Cody Rhodes-Scheiß. Also zuerst hat er noch ein bisschen Papa-Geschichten erzählt, dann kam so ein AJ Styles raus und hier 20 Mal Drew McIntyre. Das ist nicht schlecht. Das reicht auch für den normalen Zuschauer, der sagt, oh, das ist mein Champion, Cody Rhodes. Yeah, whoa! Und dann freuen wir uns sehr. Man hat ein bisschen Charakterentwicklung gemacht, jetzt die letzten Wochen auch mit Randy Orton die Geschichte und jetzt vor allem bei WrestleMania. Come on! Ab sofort wird er aber auch wirklich ausgebucht, das hat man bei SmackDown auch gesehen. Es sind deutlich mehr Buchrufe da. Wenn das der Plan ist, immer noch langsam weiter den Cody Rhodes als Bösen zu etablieren, okay, wenn das aus Versehen war und man möchte weiter Grinsebacke machen, dann habe ich da einfach keine Lust mehr drauf. Das ist das Problem mit Cody Rhodes.
Ich finde halt grundsätzlich, ja, du versuchst es jetzt, also ich gehe jetzt mal erstmal auf Bloodline ein, was du gesagt hast, ne? Du versuchst es jetzt mit Roman Reigns zu diesem Full-Time-Run, was natürlich viele Fans erstmal sehen wollen, weil es so das Letzte ist, wie du richtig sagst, was sie mit Bloodline verbinden mit Groß, mit Mania, mit, das habe ich damals gefühlt, auch viele neue Fans, ne, das hat man jetzt wieder öfter im TV, aber gleichzeitig klingen bei solchen Sachen jetzt auch, was du bezüglich Cody gesagt hast, einfach mir diese Aussagen von Triple H rund um WrestleMania nochmal nach, dieses Wrestling ist nicht wie Football, wo du einfach deinen nächsten Backup-Quarterback reinwirfst, wenn jemand ausfällt, also dieses Argument, dass man Stars wie Roman und Cody nicht einfach ersetzen kann, ich denke mir halt so, ja, okay, stimmt, aber ist es nicht auch die Aufgabe der WWE gewesen, in den letzten 2 Jahren genau das vorzubereiten, also neue Gesichter aufzubauen, die da auch potenziell schon stehen könnten, ne? Also, schau dir letztes Jahr die Main Events an, Cody Rhodes und Roman Reigns stehen da drin. Ich verstehe es ja auch zum gewissen Punkt, aber sie stehen nicht mit frischen Gesichtern drin, die, wo ich sage, die können sich an denen aufarbeiten und die werden dann mit etabliert, ne? Also, das ist für mich schon so ein Punkt und dann halt auch, Neues in Storylines. Du machst jetzt wieder Bloodline. Okay, du machst bei Raw Main-Segment Bloodline, du machst bei SmackDown Main-Segment Bloodline. Du spielst mit Jacob Fatu im Grunde quasi genau dieselbe Richtung nochmal durch, die Jey Uso vorher schon eingeschlagen hat. Jey Uso sagt ihm bei SmackDown auch noch, hey, ich gebe dir einen Tipp. So und so, ne? Also, ich sehe es schon kritischer, weil ich sagen muss, hey, ihr müsst euch irgendwas Neues einfallen lassen, weil immer dieselben Highlights zu ziehen... Ich finde schon, man hat nach WrestleMania 40 da irgendwie den Punkt verpasst. Und wir stehen eigentlich direkt wieder da, weil jeder wartet auf Roman Reigns und jeder wartet auf Cody Rhodes. Und jetzt sei mal ganz kurz ehrlich, abseits von diesen Main-Event-Storylines, hat man da Storylines überhaupt in der WWE so langfristig erzählt, wo du sagst, da arbeiten wir drauf hin, da schauen die Leute drauf? Abseits davon war jetzt nicht so viel.
Wir hatten ein Jahr John Cena.
Yeah. Da kann man jetzt halten,
was man will.
Wollen wir ein Bierchen trinken, Marcel?
Wir haben es auch in der WWE Mania gemacht am Ende. Wir haben einfach abgebrochen, das Storytelling einfach als kleine Parodie. Das ist ein Problem. Also es gab Momente, muss man sagen. Also John Cena, der Run über viele Phasen, war der auch gut. War aber auch, hatte diesen ganz, ganz großen Faktor, dass leider alles zunichte gemacht wurde in einer Smackdown-Ausgabe mit einem Bier. Das kann man nicht schönreden. Das kann selbst ein Weber nicht schönreden. Das hat mich ja auch gebrochen. Seitdem glaube ich auch nicht mehr so richtig dran. Ne? Das auf alle Fälle. Aber jetzt ist der Cody Rhodes halt da. Und ich frage dich, wer soll es denn sonst sein, wenn nicht die etablierten Namen? So, das ist halt so das Ding immer, ne? Man sagt immer, die WWE erschafft keine Stars. Man hat damals schon, als ich hier angefangen habe bei Spotfight, 2021 war es, glaube ich, da hat man schon gesagt, die WWE schafft keine neuen Stars und dann kam aber Roman Reigns und da würde ich behaupten, das ist ein neuer Star. Und ich sehe jetzt in Oberfemi den nächsten Star, mindestens, plus Bron Breakker und die Namen, die ich gerade aufgezählt habe. Ein Chuck Williams, der sich gerade hocharbeitet. Das passiert schon, weil ich finde nicht, dass man so viele Stars braucht. Das glaube ich einfach nicht. Das war früher auch nicht so. Du hast in deiner Mega-Main-Event-Szene, da hast du einen Rock in Austin, dann hast du noch einen Triple H vielleicht noch gehabt und das war es auch schon fast. Plus 2, 3 erweiterte Upper Mid-Cards. Du hast zu jedem Zeitpunkt immer nur 4, 5, 6 Namen, bei Brandsplit halt ein bisschen mehr, die wirklich ganz, ganz oben stehen und die diese Company leiten. Und wenn ein Cody Rhodes und ein Roman Reigns an der Spitze stehen, dann würde ich erstmal sagen, geht's der WWE gut, weil das sind die Namen, die kennt man. Roman Reigns sowieso und Cody Rhodes kennt man mittlerweile auch. Der geht auch zum Jay Leno oder so rüber. Wobei es Jay Leno gar nicht mehr gibt, aber Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und so weiter. Da geht er eben auch hin und dann Roman Reigns sowieso. Insofern ist das gar nicht verkehrt. Ich bin auch einer, der immer dabei ist, dass der Royal Rumble immer von den etablierten Leuten gewonnen werden soll, weil da geht es um den WrestleMania Main Event. Während, was mich viel mehr stören würde, wenn der Money in the Bank Koffer an Roman Reigns gehen würde. Weil der nämlich was für die kommenden Stars ist, die ich aufbauen kann, denen ich irgendwann die Chance geben kann, einen Titel zu kriegen, den sie sonst nie hätten. Aber hier haben wir ein Main Event gesehen zwischen Roman Reigns und CM Punk und ich habe beim Royal Rumble schon gesagt, wer denn, wenn nicht Roman Reigns? Man kann ja vorher alles sagen, die Story nicht gut und ja, wegen mir. Aber dieser Moment, als am Ende Roman Reigns und CM Punk im Ring standen und die Ringglocke geläutet hat, das war Big Time. Meine Fresse, war das Big Time. Und das hat auch die Halle hat das auch gespürt, weil es eben 2 große gestandene Namen sind. Und das ist der WrestleMania Main Event. Da muss ich doch keinen haben, den ich aufbauen soll. Das ist doch das, wo man hinkommen will, dass man diesen Main Event macht. Gut, das war es bei Roman Reigns halt das 11. Mal. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, ne? Aber generell baue ich die Stars auf, damit die dann irgendwann ihre Chance haben. Und das sehe ich zum Beispiel beim Bron Breakker. Also wenn Roman Reigns jetzt Champion ist, damit irgendwann Bron Breakker ihn entthront, nehme ich doch. Warum denn nicht? Gerne auch mit einer Bloodline-Story. Paul Heyman hat gesagt, diese Bloodline-Geschichte war noch komplett gar nicht auserzählt. Vielleicht ein Drittel oder so, wenn überhaupt. Das heißt, wenn Paul Heyman als Mastermind dahinter weiter gefordert gewesen wäre und man es weitergemacht hätte, ohne dann, dass man sich auf Cody Rhodes hätte fokussieren müssen, wer weiß, wo die Bloodline jetzt hier stünde. Natürlich, es dreht sich irgendwann im Kreis, selbstverständlich. Und die Storys der WWE sind eben keine Hollywood-Storys in aller Regel. Manchmal schon, so alle 10 Jahre. Ja, aber so ein kleines bisschen Storytelling, da gebe ich dir recht, kann man durchaus erwarten, weil manchmal ist es gar nicht so schwer, da ein paar einfache kleine Plot-Twists reinzubauen, die wirklich keinem schaden, liebe WWE. Bitte macht das öfter.
Vor allem, wenn man eher eine Daily Soap ist als ein reines In-Ring-Produkt, sollte man das vielleicht. Aber ganz, ganz ehrlich, ich bin jetzt schon auch, also die Ansätze sind ja irgendwie erkennbar. Du hast gesagt, Oberfemi, du hast tatsächlich auch irgendwie Javon Evans, Trick Williams entwickelt sich stark, ne? Das neue Gesichter, die da irgendwie die Lücken füllen.
Dominik Mysterio noch gar nicht erwähnt.
Ja, Bron Breakker hast du auch gesagt. Für mich ist eine andere Frage aber irgendwie noch entscheidend. Und der muss man unter all dem, was wir vorher gesagt haben, auch mit TKO mal so ein bisschen ins Gesicht blicken. Ne? Weil inwiefern hast du überhaupt die Möglichkeit, die Leute aufzubauen, wenn am Ende, und das haben wir jetzt gelernt, das hat Mark Shapiro und auch Ari Emanuel so gesagt, die letzte kreative Entscheidungsgewalt nicht mehr rein im Wrestling liegt, sondern bei TKO funktionieren, ne? Wie Ari Emanuel, Mark Shapiro. Denn eines ist ja klar, Leute aus der Finanzwelt denken nicht in, wer ist der Star in 2 Jahren, wer könnte? Nee, sondern denken, was bringt mir jetzt sofort die größte Rendite? Und genau deswegen landest du am Ende wieder bei den sicheren Namen Cody oder Roman im Main Event, meiner Meinung nach, weil sie garantieren, dass die Zahlen stimmen. Ist die WWE überhaupt noch in der Lage, unter diesen Umständen neue Stars dann wirklich an die Spitze zu bringen? Oder wird man durch diese Struktur zwangsläufig wieder dieselben Namen bekommen und im Grunde denselben Song weiterspielen? Spiel denselben Song nochmal. Ja, spiel denselben Song. Also, ne, es ist unser Meme. Es ist unser Cantina-Band-Meme. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Andererseits in gewisser Weise, gerade solche Finanzleute können schon auch in die Zukunft planen. Es kommt darauf an, was ist die Rendite in der Zukunft? Deswegen, mein BVB verkauft manchmal ja auch nicht die Spieler, weil man meint, dass dieser Spieler in seiner nächsten Laufzeit noch mehr einbringen wird, als jetzt dieser neue Vertrag oder dieser Verkauf bringen würde. Wenn man sagt, da ist jetzt ein Star, den baue ich jetzt auf für 3, 4, 5 Jahre, wir machen eine Story, die so lange geht, dann würde auch TKO sagen, jo, das rentiert sich. Da muss man aber auch die Fakten dazu liefern oder die Zahlen dafür liefern und dann sagen, ja, so machen wir das und so. Und hier sind die Märkte. Ich glaube, da ist das Problem, weil die WWE eigentlich und das schon seit Jahren wirklich im Abwärtsgang ist, wenn man so überlegt, was so dieser ganze Hype ist. Triple H ist gekommen, da war so der Hype da, das erste Jahr, boah, das ist so ein Halbgott. Und jetzt aber so langsam merkt man dann, so viel ist da gar nicht hinter. Und wir müssen uns deutlich über Wert verkaufen, indem wir die Tickets einfach teurer machen. Dadurch sind wir noch attraktiver für die Leute, so wahnsinnig das auch ist, aber es funktioniert doch, weil das ist teuer, das muss ja gut sein. Und mehr Werbung verkaufen, mehr Superstars reinholen. Wir haben bei dieser WrestleMania eine Superstar- oder eine Celebrity-Dichte gehabt, wie sonst nie. Das ist dann das, was man dann, damit muss man dann das aktuelle Produkt übertünchen. Und es noch funktioniert. Ich weiß nicht, wie lange das funktioniert, aber ich weiß auch, dass wir schon vor 5 Jahren darüber geredet haben, wie lange das noch funktioniert.
Ich glaube, für mich ist am Ende irgendwie so ein bisschen das Problem, was ich immer sage von meinem Wrestling-Geschmack, der ich will auf eine Reise mitgenommen werden. Und eine Reise, die kann sich ziehen, die muss mir aber immer wieder so ein bisschen was erzählen. Und da bin ich halt einfach, wie soll ich sagen, ich will nicht dazu böse klingen, aber halt einfach enttäuscht, dass wir jetzt 2 Jahre nach WrestleMania 40, nach dem großen Payoff, dem Ende der Bloodline, Finish the Story, wo du diese Charaktere weitererzählen könntest, wirklich am Montag dastehen mit Acknowledge Me und am Freitag What Do You Wanna Talk About hören. Ich weiß, also es ist halt frustrierend.
Ich muss mich enttäuschen, also wenn das schon frustriert, wir haben auch Night of Champions erwähnt, die gegeneinander antreten, machen wir uns nichts vor, dann haben wir es Nummer 3. Ja, ja, das stimmt schon, also ich bin ja der Erste, der große Storytelling fordert, also das ist ja wirklich, das ist ja auch meine große Kritik, ich brauche keine Wrestling-Matches. Wegen mir könnte das auch ohne Wrestling stattfinden, in aller Regel. Aber ich würde lieber auf das Wrestling verzichten, als auf diese Storys dahinter und deswegen sollen die das auf alle Fälle machen. Ich hoffe, man hat einen Plan, hatte man leider auch mit John Cena nicht so wirklich, was man da so alles immer hört und was da alles immer gelaufen ist. Das ist ein Problem, dass Cody Rhodes und Roman Reigns generell Champion sind, finde ich jetzt nicht so schwierig. Vor allem, wenn man überlegt, ob Roman Reigns jetzt wirklich öfter da ist und offensichtlich, die Nachrichten sind ja so, und Roman Reigns hat selber gesagt, ist er den Sommer über Vollzeit da. Und ich finde, ein Vollzeit-Roman Reigns ist absolutes Gold wert. Das Problem ist ja nur, dass man alle sagt, der ist ja Teilzeiter, der ist ja nie da. Wenn er immer da ist, wenn er erstmal Jacob Fatu irgendwie overbringt oder zumindest auf die Landkarte bringt und irgendwann einen anderen Namen, dann nehme ich das, dann nehme ich auch einen Roman Reigns, weil schlecht ist das ja nicht, das ist ja super, der ist ja auf seinem Posten, weil der mir so gut gefällt am Ende des Tages. Und Cody Rhodes kann das auch. Mach doch endlich. Da sehe ich das schon eher, dass dann irgendwie TKO oder irgendeiner dann so sagt, nein, der verkauft noch. Dann hätte dann vielleicht ein Vince McMahon, jetzt habe ich es gesagt, früher gesagt, ja, aber wir turnen jetzt hier, weil wir wissen, das zahlt sich aus. Siehe The Rock damals zum Beispiel. Siehe Roman Reigns, wie das funktioniert hat. Dass jetzt dann ein Vince McMahon sagen würde, als leitender Verantwortlicher aus der Branche, dass er sagt, wir turnen jetzt hier, weil das ist das, was Cody Rhodes braucht. Das braucht er dringend, seit mindestens einem Jahr. Aber die WWE hat das Ding halt verkauft. Das ist das Problem. Da sitzen wir jetzt. Das Ding gehört eben nicht mehr Vince McMahon oder wem auch immer. Das Ding gehört jetzt einem Unternehmen, was ganz gerne Geld haben würde. Und deswegen ist es dann schwieriger tatsächlich.
Und auch Aktionäre befrieden muss. Ne? Also das muss man halt auch sagen. Wie gesagt, mir geht es einfach insgesamt so ein bisschen drum, dass man halt gefühlt diese Gimmicks weiterreitet, weil sie halt finanziell guten Ertrag bringen, aber theoretisch noch größeren finanziellen Ertrag bringen können, wenn man endlich mal den Mut hätte, einen Heel-Turn zum Beispiel von Cody einzuleiten. Die Aufarbeitung auch von Roman Reigns als Tribal Chief, ne? Den inneren Konflikt, Konsequenzen für das, was er seiner Familie und vor allem seinen Cousins irgendwie jahrelang angetan hat. Aber es steht halt irgendwie alles noch beim Alten, weil es halt funktioniert.
Ja, aber es ist halt auch kein Risiko. Man kann natürlich vielleicht theoretisch in der Zukunft, guck dir was in der WCW an, was da gelaufen ist damals. Man hat die absurdeste Entscheidung getroffen. Hätte man nicht getroffen, wäre die WCW vielleicht immer noch da. Das möchte man wahrscheinlich nicht riskieren, weil so gut funktioniert das Schiff WWE dann immer noch, dass man immer noch ordentlich genug rausziehen kann, auch wenn mehr wirklich möglich wäre.
Deswegen hat man Pat McAfee reingetroffen bei WrestleMania und übers Produkt festgelassen. Das ist diese Workshoot, ne, guter Vergleich mit der, egal. Jetzt andere Frage, ne? Der Weber, der spricht ja immer ganz zynisch in jeder Review von, wir wollen keinen Inhalt. Aber jetzt als Wrestling-Fan, ich appelliere jetzt an den Marcel. Jetzt mal ganz ehrlich, den fehlt doch einfach auch ein bisschen der Mut, oder? Also irgendwo fehlt ihm doch der Mut. Wenn ich jetzt sagen würde, also ich würde es kaufen, bin ganz ehrlich, hey, Oberfemi, erster PLE nach Mania, weil er hat diesen Hype, der geht jetzt auf Roman Reigns und ballert den weg. Ich würde es kaufen. Das ist Mut. Aber ne, es ist halt finanziell eine sehr schwere Entscheidung, weil du nicht weißt, verkauft der halt so gut? Kommen die Leute wegen dem in die Halle? Kaufen die Tickets? Kaufen die Frühstücksbuffets, Nudelmacherei in Italien? Ich weiß nicht, werden sie halt wahrscheinlich nicht machen, ne?
Ich hätte es ja fast schon überlegt, das bei Raw After Mania zu machen. Was wäre das für ein Schocker gewesen, ja? Diese Sicherheit muss man sich holen. Wir dürfen nicht vergessen, Oberfemi ist gerade neu im Produkt. Also er hat jetzt diesen WrestleMania-Moment, der kam gut an. Und ich glaube auch bei Raw, dass dann die Verantwortlichen gesagt haben, meine Fresse, jetzt haben wir da doch was gefunden, weil die Oberfemi oder die Oberchance kam ja schon, bevor klar war, dass Oberfemi gleich rauskommen würde. Licht war aus am Anfang von Raw. Es hätte Roman Reigns kommen können, Cody Rhodes, Randy Orton, wer auch immer. Licht ist aus und alle singen Ober. Und ich glaube, in dem Moment war klar, der Typ, der wird ein fucking Star. So. Und wenn er ein fucking Star wird, dann würde ich das tatsächlich nicht so machen. Deswegen bin ich ja bei Bron Breakker, weil Bron Breakker schon eine Stufe weiter ist. Bron Breakker ist schon etabliert im Produkt. Ich würde Bron Breakker jetzt ein Jahr aufbauen als Babyface, etablieren am Ende des Jahres. Also er macht jetzt seine Rollins-Fäde, er macht ein paar Fäden und er wird langsam so zum Stone Cold Babyface am Ende. Ja, so ein cooler Babyface, den wir mögen, aber der auch immer noch böse Dinge tut. Und dann gegen einen Roman Reigns, der vielleicht wirklich nie da ist, der Oberheel ist, weil er nie da ist und der seine Bloodline hat, vielleicht eine ganze Bloodline-Armee hinter sich. Und dann kommt nächstes Jahr WrestleMania Bron Breakker, der ihn entthront. Das sehe ich eher. Oberfemi, und jetzt sage ich es dir, ich würde aus Oberfemi den Goldberg machen. Warum denn nicht? Oberfemi kriegt den US-Title. Goldberg war richtig stark, seitdem er den US-Title hatte. Zwischen US-Title und World-Title, das war die beste Zeit von Goldberg damals. Gib den US-Title und lass den die Männer wegklatschen. Jede Woche Männer wegklatschen. Einfach ein Squash nach dem nächsten, baust du den auf, machst ihn aber immer noch weiter cool. Dass er cool dasteht, das hat bei Goldberg funktioniert. Warum sollte das nicht bei einem scheiß Oberfemi funktionieren? Und dann irgendwann ist er reif und dann lassen wir am Ende dieses komische Pferdegedöns dann weg mit Kevin Nash. Weil das war dann am Ende dann auch nicht schön, wo die dir dann so bscht. Ja, das war nicht gut. Aber wenn du das richtig machst bei Oberfemi, dann kann der in 2 Jahren dann tatsächlich dann Cody oder Rowan oder wen auch immer besiegen.
Es ist so lustig, weil weißt du, meine abschließende Frage war, weil ich mehr weiß, ich habe ja den Fantasy-Booker von Spotfight.
Ich
sag, du bist der Vince Russo von Spotfight, im Positiven.
Ja, ich bin eher der Fox Mulder von Spotfight. I want to believe. Ich glaube immer dran, ich möchte, dass das so passiert. I want to believe. Weil mein Fantasy-Booking, das wissen viele, oder das meinen viele nicht, ich versuche ja schon so real wie möglich irgendwie. Natürlich kenne ich nicht alle Details und es ist nicht so schwer, so leicht, aber ich sage ja nicht, dass da jetzt auf einmal Termine ankommen sollen. Okay, das ist ja, fairerweise sage ich das manchmal. Aber ich sage nichts, was du so total dämlich wäre, was dann irgendwie irgendwann mal sein kann und dann kommt der Hangman rein gegen MJF und dann Roman. Sowas, das ist Fantasy-Booking. Ich war schon so reale Booking-Ideen, wie könnten sie denn sein in einer Welt, wie sie doch gerade ist? Weil manchmal ist das wirklich nicht schwer, was Einfaches zu erfinden, was Geileres zu erfinden, was einfacher ist als das, was die WWE manchmal macht mit ihren verwirrten Sachen.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, weißt du was, du hast jetzt mir gesagt, wie würdest du Roman Reigns besiegen? Du hast mir gesagt, wie würdest du mit Oberfemi weitermachen? Eine spannende Frage habe ich natürlich noch. Wie würdest du mit Cody Rhodes weitermachen? Wie würdest du mir glaubhaft gut erzählen? Und jetzt pass auf, jetzt kommt aber die Challenge, ohne dass er Heel wird.
Ja, das ist das Ding. Das ist das Ding, weil es wäre deutlich einfacher, ihn als Heel zu etablieren. Der klassische Homelander Cody. Es ist ja, der sieht ja nicht nur so aus, der macht ja genau das Gleiche. Und I want to believe, dass das der Plan ist, weil das bei WrestleMania ist halt passiert. Er war da böse, kann mir keiner erzählen, ja. Also irgendwas, man macht diese Sachen, er hat ja auch den Cena mit dem Gürtel geschlagen. Man baut das ja immer weiter auf, dass das irgendwann kommt, aber wegen mir hätte das jetzt kommen können. Aber angenommen, er ist leider immer noch ein guter. Dann braucht man einen starken Heel und das ist immer so. Das ist immer so. Also jedes gute Babyface als Champion sowieso braucht einen Heel. Und da muss jemand sein, der ihn overbringt. Die erste Zeit wird das nochmal Randy Orton sein. Ich denke, dass wir da dann nochmal weitergehen. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn Randy Orton weiter der Böse ist. Funktioniert zwar dann immer noch nicht, weil die Leute ihn immer noch anfeuern, aber wegen mir. Man hat ja jetzt witzigerweise Pat McAfee rausgenommen und gemeint, das wäre was Gutes. Nee, jetzt habt ihr ja schon wieder eine Story, die euch überlegt hat, über den Haufen geworfen. Also vorher, wir wollten Pat McAfee nicht, aber jetzt haben wir ja die Pat McAfee-Story, wegen mir. Nee, machen wir auch nicht, wir machen jetzt doch wieder was ganz anderes. Ja, was machen wir mit Cody Rhodes? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mich jetzt lang genug davor gedrückt.
Du wirst komplett vorbei und erzählt mir darüber, dass Pat, also nochmal eine Sache, Pat McAfee-Sache. Das muss man nochmal kurz festhalten. Ja. Wie der die Story beschlossen hat. Ich kaufe dir Zeit, Marcel, du kannst noch nachdenken. Wie der die Story beschlossen hat, war in seiner Pat McAfee-Show tatsächlich einfach zu sagen, ja, also Wrestling muss übrigens nicht gerettet werden. Ich habe erkannt, braucht nicht gerettet werden, das war's.
Ach so. Ja, so wie John Cena erkannt hat, dass er das nicht zerstören kann, obwohl er es gerade zerstört hat. Das war clever.
Genau, das ist eine super Idee, Pat McAfee. Also vor allem, das Problem ist, jetzt nach Mania hätte das ja Heat gezogen. Also noch viel mehr. Ne? Man hat aber sich halt schon überlegt, okay, wir beenden es dann schon WrestleMania Main Event. Okay, spannend. Ich sage ja immer noch, und das ist dann vielleicht mein Akte X-Moment, wo ich sage, I want to believe, pack CM Punk von Raw weg. Der hat da das alles durchgespielt, pack ihn rüber, gib ihm kurz seine Auszeit und bring ihn als Heel zurück. Aber das wirst du auch wieder nicht machen.
Das, genau. Also ob du ihn jetzt zurücknimmst oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Aber das wollte ich gerade andeuten. Wir brauchen einen großen Heel. Cody Rhodes ist durchgespielt. Da müssen wir ganz fair sein. Und das ist aber auch in der Regel so im Wrestling-Business. Und das ist ja nirgendwo anders so. Das ist AEW genauso wie WWE, dass am Ende ein Babyface, was lange diesen Chase hatte, lange den Titel gejagt hat, am Ende stets am Zenit. Und was jetzt? Der klassische Film, was machen wir im zweiten Teil? Jetzt hat ja der Gute schon gewonnen, jetzt müssen wir wieder einen Bösen aufbauen. Deswegen so die zweiten Teile dann immer so, ja, da ist jetzt jemand Neues und der ist aber auch böse und jetzt muss unser Held sich nochmal beweisen. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Und du sagst es mit CM Punk, das ist die, also ich finde das gut, weil es ist Zeit, dass CM Punk Heel turn. Und zwar kann man das auch über Monate machen, weil er doch jetzt gemerkt hat, dass er doch alt ist. Insofern hatte im Nachhinein diese Roman Reigns CM Punk Geschichte doch Inhalt, wenn das der Plan ist. Ich fand das damals immer so, ja, du bist alt. Nee, bin ich nicht. Doch, bin ich. Ich fand das ja komisch. Aber wenn das wirklich das der Inhalt dieser Geschichte ist, und das wurde mir bei WrestleMania präsentiert, der ist zu alt. Er hat jetzt gemerkt, dass sein Körper nicht mehr mitmacht. Dann kann er jetzt nochmal 2, 3 Niederlagen machen, in denen er komplett an den Rand seiner körperlichen Möglichkeiten geht. Und dann erkennt er, meine Fresse, ich kann diesen Titel nur noch holen, wenn ich dem Cody jetzt eine überbrate und dann ist es ein Böser. Dann würde ich das auf alle Fälle machen als Story. Ich würde aber auch nicht ausschließen wollen, dem Cody Rhodes das Ding wegzunehmen. Dann doch beim SummerSlam. Und dann so eine Sache, dass ihn seine Freunde verraten. Sami Zayn turnt ja auch gerade Heel, dass der ihm in den Rücken fällt, der Randy im Rücken fällt. Vielleicht kommt ein Kevin Owens wieder, dass der ihm in den Rücken fällt. Und dann haben wir einen Cody Rhodes, der wieder in die Ecke gedrängt wurde und Verbündete braucht. Das ist auch immer ganz wichtig im Storytelling. Du brauchst Mentoren, die dir helfen und du brauchst Verbündete, die mit dir kämpfen, die dann gerne auch zwischendurch sterben dann als Opfer. Ja, das sind dann immer die großen Storys. Das war bei der Bloodline zum Beispiel sehr gut gelöst, deswegen hat das auch so gut funktioniert. Das würde ich beim Cody Rhodes dann sehen, dass er nicht eben dieser Starke ist. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich gewinne, ich bin der Stärkste aller Zeiten. Damit kriegt man keine Sympathien. Damit ist man einfach nur stark, das bringt aber nichts. Ein Cody Rhodes muss auch an sich zweifeln, als Guter, muss an sich zweifeln, muss Leute an sich ranlassen, muss zum Beispiel an Seth Rollins um Rat fragen. Seth Rollins war doch damals sein Gegner, aber irgendwie ist es auch ein Mentor, der weiß, wie man mit Roman Reigns zum Beispiel umgehen kann. Solche Geschichten, das würde Cody Rhodes dann wieder in die Gunst der Leute reinbringen. Ich finde das ganz schlimm im Wrestling, dass als letztes, wenn tatsächlich einfach nach einem Match rausgegangen wird und gesagt, ja, wird gar nicht mehr drauf eingegangen, ich habe halt verloren, mir doch egal, ich will ein Rematch haben. Ja, dann muss ich mir das Match noch nicht angucken. Niederlagen müssen auf alle Fälle Konsequenzen haben und das würde ich bei Cody Rhodes dann auch gerne sehen wollen.
Ja, und vor allem bei CM Punk. Also finde ich einen guten Ansatz, ne? Wenn CM Punk dann weiß, er muss sich anderen Methoden bedienen, um mithalten zu können, ne? Und es ist ja wirklich so. Also Roman Reigns ist acht Jahre jünger oder sowas, ne? Da hat halt einfach auch die Jugend gegen das Alter gesiegt. Das kannst du mir erzählen, ne? Also von all dem. Und ich meine,
da kannst du einen Gunther dann reinbringen. Gunther ist der dann am Ende den Gnadenstoß macht. Bam, weg, und dann ist Gunther Champion. Und dann muss Cody jetzt echt überlegen, ob er hier noch was verloren hat.
Ja. Finde ich tatsächlich gut. Damit, glaube ich, beschließen wir auch mal tatsächlich den Blog. So, ihr könnt uns aber gerne eure Ideen, wie man den Cody und den Roman vielleicht jetzt gerade aktuell dann mal interessant gestaltet, mal in die Kommentare tipseln. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir machen, weil wir alte Männer sind, mal eine kurze Trinkpause. Die wird wie jede Woche im Hauptkampf gesponsert von Holy. Vielen Dank dafür. Könnt ihr mit dem Code SPOTFIGHT 10% sparen. Ich trinke heute einen Eistee, weil es ist spät abends. Wir tapen das an einem Samstag. Also wegen Aktualität sollten noch Leute entlassen werden oder sonst was. Ne? Nehmt uns das nicht zu übel, wenn am Sonntag noch was passiert. Ich bin ab morgen auf Geschäftsreise. Ich trinke diesen Raspberry Vanilla Hibiskus, ne? Oh, cool. Und in dem Sinn, ich trinke jetzt quasi kein Bierchen, sondern ich trinke jetzt einen Eistee und wir vergessen dann alles und machen dann mit einem anderen Thema weiter. In dem Sinn, cheers, Marcel.
Ne? Ja, ich habe jetzt nichts, aber cheers zurück. Holy shit. Holy und?
Ich hätte nicht gedacht, dass Vanille in einem Eistee funktioniert, aber tatsächlich besser als gedacht. Also habe ich bisher noch nicht
probiert. Wenn du ein Werbeprofi wärst, dann hättest du das jetzt anders gemacht. Du musst doch sagen, du darfst es doch nicht so weg. Ja, jetzt, du machst das jetzt nochmal. Du musst jetzt nochmal trinken. Du musst wirklich.
Okay, warte.
ASMR auch. Achtung.
Ja.
Nee, jetzt hast du nochmal geschluckt. Du kannst kein A. Nein.
Ja, Nein. Du, dann musst es halt das nächste Mal du machen. Ja, auf jeden Fall. Unterstützt Holy und unterstützt uns damit, ne, mit dem Code Spotify 10% sparen.
Das wäre gut. Damit. Dann kann ich mir endlich diesen Stephanie McMahon Legacy-Gürtel kaufen. $850 kriegen wir doch hin. Ich möchte die Tamina-Sidelets in den Stephanie McMahon-Gürtel reinschrauben. Niemand auf der ganzen Welt hat das. Da wäre ich der Einzige. Stephanie McMahon-Gürtel.
Hat der Gürtel Sideplates?
Ich hoffe es. Würde sagte ja. Ich hoffe, wenn nicht, dann klebe ich die drauf. Auf alle Fälle kommt die Tamina da rein. Stell dir das mal vor, Tamina und Stephanie McMahon im Tech-Team.
Mit so Gaffertape kleben die da drauf. Ja. So zwei Augen, um Gottes Willen. Ja, wenn nicht.
Apropos Gaffertape, wer tapet sich denn gerne im Leben, weil er sich immer wieder verletzt? So, guck, das ist eine Überleitung, so macht man das.
Um Gottes Willen, ja, wow. Wir wechseln jetzt zum dritten Block von Stanford nach Jacksonville, denn auch die Promotion von Tony Khan, AEW, hat in der WrestleMania-Woche auf sich aufmerksam gemacht und das in den Augen vieler vielleicht nicht unbedingt positiv, aber äußerst kontrovers auf jeden Fall. Denn der äußerst erfolgreiche World Title Run von MJF hat sein Ende gefunden. Darby Allin hat sich in einem äußerst kurzen Squash mit MJFs eigenen Methoden gegen ihn durchsetzen können und sich nach Jahren, wie von vielen Sickos, lange gefordert zum World Champion von AEW krönen können. Jetzt ist der Weber ja nicht gerade Stammzuschauer von AEW, aber gerade deshalb interessiert es mich umso mehr vorab, bevor wir tiefer eintauchen, mal deine Wahrnehmung von Darby Allin bei AEW grundsätzlich.
Ich bin, was heißt mit AEW? Also ich habe sämtliche Folgen Collision, Dynamite, AEW Dark und Dark Elevation geschaut. Also will ich zumindest mit durchskippen. Ich bin schon im Produkt drin.
Bist du nur seit Januar.
Nein, seit Januar halt nicht mehr. Also bis Januar habe ich das gemacht und ich habe es in meiner Watchlist, um das nachzuholen. Aber ich hatte so viel zu tun auch mit diesem Spotify-Kram hier und so. Aber und ich gucke das auf alles
wieder. Evolve ist wichtig. Ne?
Ja, Evolve gucke ich tatsächlich nicht. Oh, also jetzt hast du mich exposed. Jetzt hast du mich exposed, ja. Aber ich bin im Produkt drin. Nein, also Darby Allin ist mir natürlich ein Begriff und ich habe das bis Januar, wie gesagt, dann auch regelmäßig verfolgt. Meine Meinung zu Darby Allin wissen viele, weil ich habe ja auch mal ein Jahr lang AEW Dynamite, also Dynamite, reviewed. Nicht immer glücklich. Also die Leute waren nicht immer glücklich mit mir, aber es sind natürlich auch Welten, das muss man auch mal sagen. Also erstmal ganz, ganz, ganz seriös. WWE und AEW ist zwar beides Wrestling, aber wie sagte damals Vince McMahon zu Ted Turner, ja schön, dass du Wrestling, Professional Wrestling machst, ich mach Sports Entertainment. Und so ist es auch heute noch. Also AEW hat eine ganz andere Kundschaft als WWE und das würdige ich ja auch. Es ist nicht so, dass ich AEW mag wegen der Matches. Da ist natürlich auch Storytelling drin, das mag ich dann auch wieder eher. Aber du zum Beispiel stehst halt komplett drauf, diese Matches anzugucken oder Elias aus dem Team guckt sich sowas dann immer sehr, sehr gerne an für die Matches und das ist ja dann auch in Ordnung. Was ich da nur immer kritisiere, ist ja, dass der Tony Khan ja trotzdem den Anspruch hat, sein Produkt zu vergrößern. Wir dürfen auch nicht vergessen, er steckt ja immer noch Papas Milliarden da rein. Er muss ja immer noch irgendwie zusehen und dann möchte er doch in den Mainstream gehen. Und in dem Moment, wo mir Tony Khan sagt, er möchte in den Mainstream gehen, kann ich ja auch hier sitzen mit meinen kleinen Mitteln, das zu kritisieren, was da passiert, wenn das nicht Mainstream ist. So, und damit sind wir bei Darby Allin. Ist das nicht ein guter Kreisschluss? Darby Allin mag ich persönlich sehr. Also so viel kann ich schon sagen. Auch seine Geschichte mit dem Mount Everest. Das Ganze, was dahinter ist, diese ganze Einstellung, dieses Straight Edge, dieses Gimmick, auch das mit Sting, das mag ich schon sehr persönlich. Also ich finde, das ist ein cooler Typ und ich finde auch, dass es ein guter Wrestler ist und auch gute leidenschaftliche Matches macht. Was ich immer kritisiert habe und was sich dann wahrscheinlich auch nicht geändert hat, das ist eben diese Todessehnsucht. Es sind Spots dabei, die würden normale Leute nicht machen. Also es sind Sachen, die dann wirklich Stuntmans vorbehalten sind. Er ist in gewisser Weise Stuntman, aber mehr so ein Jackass-Stuntman, habe ich das Gefühl. Und diese Glasplatte, die wir gab, wo der auf diese Treppe raufgeht mit seinem Rücken. Und noch und nöcher solche Spots, wo ich mir sage, warum tust du das denn? Der einzige Grund ist ja, weil es ihm egal ist, wenn er stirbt. Mir aber nicht. Also zum einen nicht, weil ich nicht will, dass er nicht stirbt, zum anderen aber auch, weil ich nicht sehen möchte, wie im Produkt einer stirbt. Das ist mein Problem damit. Also wenn ich so jemanden an die Spitze meiner Company bucke, dann muss ich damit rechnen, dass dieser Typ in der Spitze meiner Company irgendeinen Spot macht, der am Ende dann nicht gut ausgeht und dann ist meine Company auch im Arsch. Ja, also Darby Allin das eine, aber das hat er sich ja selber zugefügt und auch bewusst das wahrgenommen. Aber zum anderen, dann ist meine Company im Arsch. Dann lässt sich das nicht mehr rechtfertigen, dann zu sagen, ja, was machen wir denn hier? Dann müssen wir danach zusehen, dass wir immer alles noch safer machen, weil es gab ja damals diesen Darby Allin. Das ist mein Problem damit. Ansonsten persönlich dieser Charakter, und der connectet ja auch mit den Fans, mit der ganzen Bubble, das ist ja unbestritten. Insofern kann ich schon verstehen, dass man ihn zum World Champion gemacht hat.
sehe ich tatsächlich auch so. Ich kann es verstehen, ich heiße ja auch vieles nicht gut und ich sage auch immer, ich habe mich so ein bisschen an Darby Allin satt gesehen aktuell. Ich kann aber schon verstehen, dass er für viele eigentlich für AEW per se steht. Ich habe das in der Dynamite Review vor kurzem mal gesagt. Ja, AEW ist irgendwie so Punkrock, wenn die WWE so Universal Sony Music Entertainment ist, dann ist AEW irgendwie so Punkrock und Darby Allin ist so der Frontmann, so sag ich immer, ne? Der hat ein klares Profil, also auch mit seiner Art von Stunts, Matches zu worken, kompromisslose Einstellung. Das ist aber halt auch was, wenn du halt dann irgendwie den Vergleich zur WWE ziehst, wo du dann auch sagst, hey, ich gehe damit heutzutage viral, weil das ist das, was du dann tatsächlich im positiven und negativen Sinn auf Social Media siehst, ne?
Aber geht mal damit viral. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen iShow Speed gesehen, der ist safe von Turnbuckle aufs Pult gesprungen, keine Ahnung, 500 Millionen Klicks. Damit geht man viral. Aber geht man wirklich real, wenn man etwas macht, wo dann ein Zuschauer das empfohlen bekommt, wenn überhaupt. Es kann ja auch sein, dass es Alterszensur oder so, dass es gar nicht kommt, wo ich dann sehe, wie jemand etwas macht, wo ich mir denke, meine Fresse, ist der jetzt nicht tot? Geht das real oder ist das so ein Markt, wo man dann sagt, oh cool, freue ich mich sehr, dass der fast gestorben ist?
Ich würde sagen, das Internet ist so krank. Es hört sich jetzt blöd an, aber ich würde sagen, das Internet ist so krank. Deswegen sage ich ja, positiv wie negativ viral gehen. Ne? Kannst ja auch in beide Richtungen.
Aber was ich gerade gesagt habe, passt ja dann auch, weil das ist ja dann die Kundschaft, die AEW möchte. Also insofern passt das dann schon. Also viral auf AEW bezogen.
Ja. Deswegen weiß ich auch nicht so ganz, ob diese Aussage, will Tony Khan mit sowas wirklich in den Mainstream und dieselbe Kundschaft wie die WWE haben, das würde ich nämlich mittlerweile komplett bezweifeln. Ja,
vielleicht weil nicht dann, mehr. Damals hat er das gesagt. Damals war das die große Prämisse.
Ich glaube, mittlerweile hat er, also sonst würdest du wahrscheinlich das so auch gar nicht mehr machen. Ne? Aber du bist ja dann vielleicht auch einer dieser Stimmen, die grundsätzlich ein Problem damit haben, so jemanden zum Champion zu machen, wenn der eher abschreckt, neue Zuschauer zu generieren, gerade bei den Casuals. Deswegen, du hast es jetzt eigentlich gerade schon ausgeführt, ich würde es trotzdem nochmal sagen, die Kritik an Darby Allin als Champion, weil er für Dinge steht, die du eigentlich nicht zeigen solltest und es sich somit negativ aufs Produkt auswirkt, würdest du also so unterschreiben, würdest du sagen, ist gerechtfertigt?
Das würde ich sagen, ja.
Okay, gut. Nur mal, um es festzuhalten, weil du hast es ja quasi eh schon vorweggenommen.
Ja. Ich finde halt im Charakter selber das andere. Also lassen wir mal die Spots außen vor. Darby Allin als Typ, wie gesagt, äußerst beliebt. Es ist einer dieser Pillars der Berühmten. Das funktioniert, die Connection ist da. Aber ich würde ihn halt trotzdem auch nicht so als Publikumsmagneten sehen, weil er hat natürlich seine Ausrichtung, die ist ja eher anti. Also es ist ja, ich vergleiche mit Daniel Bryan zum Beispiel. Daniel Bryan hat eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere Aura gehabt damals bei WrestleMania 30, der dann auch Leute in den Bann zieht, die das Produkt zum ersten Mal sehen. Du schaltest ein, du siehst Daniel Bryan, du bist bei ihm dabei, weil er irgendwie diese Ausstrahlung hat, meine Fresse, ich bin hier der Underdog, ich muss gewinnen. Das fühle ich bei Darby Allin aber nicht, wenn ich mir das angucke. Also ich würde da jetzt nicht sagen, ich würde eher denken, was ist denn das für einer? Was macht der denn da? Dann muss er sich ja in jedem Match neu beweisen, um mir als Zuschauer zu zeigen, dass er es wert ist, dass ich dann mein Interesse wecke, weil ihm ist es ja auch egal. Wenn es dir egal ist, ist es mir doch auch egal. Das ist so ein bisschen eher das Problem, was ich damit habe, dass er dann am Ende als Champion gar nicht so groß connecten kann. Was soll er denn jetzt machen die nächste Zeit?
Also connecten, glaube ich, tut er tatsächlich ganz gut. Aus eigener Erfahrung bei den Live-Events sitzen tatsächlich die Kids statt mit Rey Mysterio-Masken mit angemalten Gesichtern an. Ja. Er selber hat mal über sich gesagt, hey, wenn man mich sieht im TV, wie da so ein halbes Skelett mit einer pinken Jacke rumspinnt, dann bleibt man vielleicht dann irgendwie auch mal hängen. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Ne? Also da bin ich ja selber am Zweifeln, aber wir können auch mal weg von der Person Darby Allin gehen und mal zum Titelwechsel selbst, ne? Weil da kommt die nächste Diskussion auf. Jetzt mal weg, wie kontrovers Darby Allin ist, denn kritisiert wird ja nicht nur, dass der Titel gewechselt ist, sondern vor allem, wann und wie. Du hast mit MJF gerade einen World Title Run, den viele als einen der stärksten in der AEW-Geschichte sehen würden. Ne? Und dann beendest du den mit einem Squash, ausgerechnet in der WrestleMania-Woche, wo natürlich der Vorwurf dann im Raum steht, dass man bewusst Aufmerksamkeit versucht, von der WWE zu ziehen. Ne? Ausrufezeichen setzen. Gleichzeitig war Darby als Herausforderer mit Ausnahme von der Show selbst gar nicht wirklich heiß. Also, ne, du hattest keine großen Statement-Wins, keinen klaren Run, der ihn logisch an diesen Punkt gebracht hat. Und da stellt sich dann auch für mich die Frage, ja, wie nachhaltig ist denn das Ganze? Wenn er am Ende ein kurzer Übergangsrun wird, keine Ahnung, bevor man wieder zurück zu MJF und einem anderen Namen geht, wirkt es eher wie ein kurzfristiger Impuls. Ne? Gleichzeitig sieht man aber im Mainstream heutzutage deutlich seltener schnelle Titelwechsel im World-Title-Bereich. Ne? Hat bei der WWE mit Drew McIntyre vor kurzem in Berlin dann auch für frischen Wind gesorgt, aber mal aus der Business-Perspektive für dich, kann so ein kurzer Darby-Run vielleicht genau das sein, was AEW dann irgendwie auch braucht, so als schnelles Produkt, als schnell mal, hey, guck mal her, ne? Bewusst gesetzter Impuls, um das Produkt auf die Landkarte wiederzubringen, Dynamik reinzubringen, wenn auch bewusst nur für einen begrenzten Zeitraum?
Ja, geht schon. Also es ist halt schmaler Grad. Ne? Also Triple H ist bekannt dafür, dass er wirklich die Langregentschaft macht. Das ist ja wirklich Teil seiner Legacy als Booker, dass er bis auf ein paar Ausnahmen wirklich längere Sachen macht, auch über ein Jahr, manchmal 2-3 Jahre, dass man dann am Ende den Payoff hat. Es geht aber auch anders. Also auch bei WCW, gut, WCW war zu viel, ne? Das war so ein Gegenbeispiel. Da hat man dann im Jahr, ich glaube 2000, haben wir 9, 10, 11 zwei Titel gewechselt gemacht. Das ist dann zu viel. Aber es gab auch Zeiten in der Attitude Era, wo dann relativ häufig gewechselt wurde, jeden Pay-Per-View. Kann man mal machen, sollte man nicht zu viel machen, damit der Titel halt weiter diesen Glanz hat. Ne? Das ist wie in der Bundesliga, sage ich immer, ich bin kein Bayern-Fan, aber ich möchte, dass Bayern so alle 5 Jahre lang Meister wird, damit danach dann ein anderer wird, damit man diese Legacy hat, weil die Bundesliga wäre nicht so viel wert, wenn jedes Jahr jemand anders Champion werden würde. So, deswegen war Davy Allen, das schadet jetzt erstmal nicht. Wem soll das denn schaden? Also wenn er nicht funktioniert, dann nimmt man ihn wieder ab. Und wenn er gut funktioniert, dann bleibt er länger oder dann hat er ein bisschen was aufgebaut. Das finde ich nicht das Problem. Du hast jetzt gesagt, ich habe es ja nicht verfolgt, MJF hat einen guten Titelrun gehabt. Ja, aber dann ändert den noch, wenn es am schönsten ist. Das fehlt mir manchmal auch, dass man Dinge einfach zu sehr dann totlaufen lässt. Dass man sagt, ja, okay, der ist noch erfolgreich. Also ziehen wir noch mal weiter. Man muss eigentlich immer gucken, wenn ich als Zuschauer mir das angucke, möchte ich mehr. Weil zum Beispiel, ich bin jetzt wieder in der WWE, Brock Lesnar, das Match, ich habe Stimmen gehört, die wollten, dass dieses Match länger geht, weil es so schön war. So, dann sagt dir aber jeder Booker, nee, es war schön, aber diese 5 Minuten haben gereicht und wenn du mehr sehen willst, dann schalte nächstes Mal wieder ein. So bookt man dann das ganze Ding. Gut, in dem Fall gibt es kein nächstes Mal, aber so als Beispiel. Insofern kann man das auch einfach mal machen, plus der Schocker. Jetzt hast du gesagt, wirft man der AEW vor, dass man das ausgerechnet in der WrestleMania-Woche macht. Ja, wann denn sonst? Ja, da ist ja der Fokus da. Dann macht das doch dann, wenn die meisten Leute einschalten. Das ist ja offensichtlich trotzdem eine Überraschung. Überraschungen sind ja erstmal ganz okay. Ich möchte nur nicht, dass Überraschungen immer da sind, nur um Überraschungen zu kreieren. Aber wenn man sowas macht, wenn man einen Plan hat, ne, wenn man nicht möchte, dass man jetzt diesen großen Run hat und Davy Allen wird aufgebaut und dann wird er Champion und dann weiß jeder, dass er Champion wird, ist ja auch ein bisschen ausgelutscht, das Konzept. Insofern finde ich das eigentlich ganz cool erstmal wieder. Und wenn er dann noch in so einem Headlock-Takedown oder so gewinnt, per Einrolle oder was auch immer, mach das doch einfach mal und guck, was passiert. Insofern ist Davy Allen da sogar der geeignete Mann für.
Stimme ich dir tatsächlich auch zu. Das war so ein bisschen meine Erkenntnis, auch genau aus dieser Review, wo wir TJ dann drüber geredet haben und TJ auch gesagt hat, du machst doch einfach mal. Es war vernünftig aufgebaut, es ist ein Schocker. Du kriegst auch mal einen Moment, wo du sagst, hey, da denken wir dann mal zurück, ne, wenn wir uns das Wrestling-Jahr angucken. Und auf der anderen Seite, was es für mich immer noch so ein bisschen bringt, es bringt jetzt mal eine andere Dynamik für den Charakter Darby Allin. Der ist zum ersten Mal jetzt nicht mehr in dieser Underdog-Rolle, wo er, haha, nichts zu verlieren hat und sich selber umbringt, sondern plötzlich ist er derjenige, der das Gold verteidigen muss, der, wenn er einen Fehler macht, ja, dann halt auch sofort den Titel verliert. Also er muss seine Herangehensweise eigentlich ändern, wenn du nicht dumm bist und das weiter auch so darstellst. Denn wenn du alles riskierst, bist du weg. Du musst smarter wrestlen, du musst vorsichtiger sein, du musst lernen, mit dem Druck umzugehen. Dazu kommt noch irgendwie diese Komponente, die man jetzt an der Spitze dann auch gesehen hat, ne? Die hast du überall. Deine Freunde sind nicht mehr deine Freunde, sondern die wollen auch deinen Titel. Hast du jetzt mit Brody King bei Dynamite gesehen, wo ein Darby Allin dann langsam realisiert? Fuck. Also, die wollen jetzt ja auch das von mir. Ich bin jetzt nicht mehr der irgendwie selbst angreifen muss, sondern ich bin der gejagt. Und finde ich tatsächlich mal spannend, um den Charakter Darby Allin dann mal anders zu schreiben. Hast du in den Wochen vorher auch gesagt, er hat eigentlich Angst davor, vor dieser Verantwortung, dass er dann Champion sein muss und so weiter. Das war vernünftig aufgebaut. Klar, immer nur kleine Nuancen, aber im Hinblick auf das, was du dann gesagt hast, wenn du es zwischendrin mal kurz machst mit einer Überraschung und ihn dann in diese Position wirfst und mir dann eine vernünftige Story erzählst, ist das vielleicht genau die Entwicklung, die Darby Allin gebraucht hat, jetzt mal mit Verantwortung umgehen zu müssen. Hat er vorher nicht gehabt, dass man ihn endlich in eine Situation bringt, der was zu verlieren hat. Dadurch ja auch als Charakter neue Facetten zeigen muss.
Ich hoffe's. Also das ist ja eine meiner ganz großen Hoffnungen an AEW, dass Tony Khan das mal merkt. Also erstmal, er war lange auch TNT-Champion, da war das auch ähnlich. Aber ja, jetzt ist es natürlich, der World Title ist nochmal ganz anders. Darby Allin hat sich halt nie verändert, das ist es halt so. Diese Sache mit Sting als Mentor hat mir schon gut gefallen über viele Phasen und es gab Momente und so. Aber ich würde behaupten, Darby Allin ist nach Sting der gleiche wie vorher, oder? Es hat sich ja nicht viel verändert. Und bis ich das geguckt habe, bis Januar war dann nichts. Gleiches Thema ist mit Orange Cassidy. Orange Cassidy an Tag 1 ist der gleiche wie heute wahrscheinlich immer noch. So, und dann muss ich mich halt fragen, kann ich solche Leute dann aufbauen, die immer das Gleiche sind und immer das Gleiche machen, weil das sind ja am Ende die anderen Leute overbringen. Klar, es sind immer so Leute, aber sind das dann meistens so irgendwelche Maskenmänner oder so, die halt immer das Gleiche machen. Ja, aber Darby Allin hat jetzt die Chance, sich zu verändern, aber ich zweifle, I want to believe, aber ich zweifle daran, so wie ich Tony Khan kenne und wie ich Darby Allin kenne, dass da jetzt wirklich ein ganz neuer Darby Allin Charakter rauskommt. Und wenn Darby Allin jetzt Champion ist und einfach weiter Darby Allin Dinge tut und Darby Allin ist, weil er einfach so ist, wie er ist, ist ja schön für ihn, aber da bist du halt ein sehr langweiliger Charakter über die Jahre gesehen, dann wird er das Ding auch wieder verlieren. Ein Hangman hat sich verändert, hat sich verbessert. Ein MJF, mal gut, mal böse, hat eine Geschichte gehabt. Deswegen gucken wir uns das Ganze an. Deswegen freuen wir uns auch in dieser World-Geschichte. Und Darby Allin jetzt, du sagst es, er kann sich verändern. Ich zweifle nur dran, dass das passieren wird auf lange Sicht.
Kann ja auch sein, dass tatsächlich er jetzt erstmal genauso weitermacht, weil er es nicht anders kennt, weil er es nicht anders weiß und danach mit den Konsequenzen leben muss und sich dann verändert. Ne? Kannst du alles machen.
Da sind wir genau beim Cody Rhodes Storytelling, die berühmte Heldenreise. Es geht in Teil 2. Er muss scheitern wieder, er muss wieder sehen, es funktioniert so nicht. Er muss Freunde holen, die ihn unterstützen und der Mentor, der ihm das auf dem Weg bringt und dann gerne dann auch ein Mentor, der vorher sein Feind war, dann funktioniert das auch. Dann haben wir wieder das klassische Storytelling. Es funktioniert immer wieder. Jeder einzelne Pixar-Film ist gleich im Kern, weil es einfach funktioniert. Guckt euch das an, Pixar hat Vorgaben, ganz enge Vorgaben, wie die Filme abzulaufen haben und da gibt es ein Muster, du machst Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 und die sind alle gleich, die Filme, wenn man halt, mal ist es ein Fisch, mal ist es ein Auto, mal ist es ein Spielzeug, aber die sind alle gleich und so kann man das doch im Wrestling auch immer machen. Es ist wirklich nicht so schwer, liebe Booker, weil so, das ist, man kann, das ist so ein kleines Buch, das kann man lesen, guckt euch das an, Kill the Cat, nee, wie heißt das, irgendwas mit der Cat oder so, das ist ein tolles Buch, über Drehbuch schreiben, ist egal, hat ja nichts zu tun.
Ist spannend trotzdem, spannend, weil wir sind an einem ähnlichen Punkt.
Safe the Cat heißt das.
Ja. Also, was mich an der ganzen Thematik so ein bisschen stört, ist, ne, Darby Allin sagt man, hey, du musst deinen Charakter ändern und bei der WWE sagt man dann bei Cody, ja, ist halt Business-Entscheidung. Es ist schwierig, weil auch Darby Allin hat natürlich seine Fans und so weiter. Nichtsdestotrotz würde ich bei AEW zumindest sagen, du hast halt nicht diese sicheren Banken, wo du immer wieder zurückgehen kannst und sagen, das ist jetzt mein World Champion, das ist jetzt mein World Champion, das ist jetzt mein World Champion. Vielleicht mal abseits von irgendwie MJF oder sonst was, weil unter dem Hangman sind die Einschaltquoten nicht durch die Decke gegangen, bei einem Swerve sind sie nicht durch die Decke gegangen, bei Moxley, naja, reden wir lieber nicht über die, das erste Viertel von 2025, es war fürchterlich mit zum Anschauen unter Mox, ne? Also es ja. ist Es ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, man kann hier mit einer, ich habe es dann auch so nett gesagt, mit einer kurzen und intensiven Regentschaft von Darby auf jeden Fall Schwung reinbringen. Ich glaube, die Chance hat man, weil, ja, du erzählst halt sonst immer, und das, das sind wir bei dem Pixar-Film, was du gesagt hast, dieselbe Geschichte. Ja, also irgendein Babyface nehmen wir uns, der muss eine Heldenreise und die endet dann halt bei WrestleMania all in. Ja. Weißt du, das ist ja, halt ja. irgendwie immer so und deswegen finde ich solche Sachen zwischendrin, wo es dann nicht mal so super stringent durchläuft, sondern einfach so ein bisschen Shake-Up, finde ich da tatsächlich nicht schlecht. Deswegen fand ich das zum Beispiel auch bei SmackDown dann mit Drew McIntyre so, ey, damit habe ich nicht gerechnet, das macht mal was anders, das ergibt uns andere Möglichkeiten. Klar ist man dann am Ende wieder auf Cody zurückgekommen, aber es macht was mit uns Wrestling-Fans, vor allem mit dieser Die-Hard-Bubble, die sagt, ich will ja mitdenken, ich will ja fantasieren, ich will ja spekulieren. Ich glaube, das ist grundsätzlich die Stärke bei Wrestling, wenn du das kannst.
Ja, spekuliert ist generell gut. Wir füllen ganze Podcasts damit, weil man über was diskutieren kann und sich überlegen kann und eben dieses Fantasy-Booking und den Kopf anschalten kann. Wir wollen eben nicht den Kopf ausstellen, lieber Triple H. Wir wollen das eben nicht einfach nur so schauen und uns berieseln lassen. Wir wollen ja schon mitgehen und antizipieren. Bei den Filmen genauso, Marvel-Universum oder irgendwas oder DC oder so, da sind ja auch ganze Bubbles, ganze Foren voll, wo diskutiert wird, wie das weitergehen könnte und das sollte im Wrestling genauso sein. Das kann man doch machen. Da möchte ich nicht einfach ein Match haben, nur weil da ein Match ist. Da möchte ich einfach drüber reden können. Ich habe nachgeguckt, das heißt wirklich Save the Cat. Guckt euch dieses Buch an, kauft euch das. Das ist wirklich super. Über Storytelling, über diese berühmte Heldenreise, wie das funktioniert, das ist ein Klassiker. Übrigens deshalb, weil, wenn man ein Babyface sofort dem Zuschauer klar machen will, dass das ein guter ist. Ja, also zum Beispiel damals wer die Nachtigall die ganze hier, To Kill a Mockingbird zum Beispiel, du musst am Anfang einfach deinen Hauptcharakter eine Katze retten lassen, weil dann weißt du sofort, oh, das ist ein guter und dann bist du sofort, ohne dass du irgendwas erzählt hast, bist du sofort auf seiner Seite. Ansonsten zu dem, was du gerade gesagt hast, also jetzt David Allen, ja, vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht, mach das mal, bin ich erstmal dabei, aber wenn du sagst, dass das vorher mit dem Run nicht funktioniert hat, damit die Zuschauerzahlen sind nicht explodiert oder die TV-Sachen sind nicht explodiert, das ist aber keine Sache der Champions, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, also das ist halt eine Sache der Ausrichtung. Da muss man das anders machen, muss man das ganze Produkt anders machen, damit dann da auch mehr Leute reinkommen. Ja, das war damals auch mit Shawn Michaels in der WWF gewesen, ich glaube 97 oder so war das um den Dreh, als er Champion war, hat es nicht so gut funktioniert, weil da die WCW halt komplett im Aufwind war, komplett am Puls der Zeit war und Sachen produziert hat, die WWF damals nicht produziert hatte. Die WWF hatte so Comic-Charaktere, da ist auch so ein Bestian Booger und so gehabt, die nicht funktioniert haben, so cartoonhafte Scheiße, plus eben Shawn Michaels, der an der Spitze stand, von allen Stars, die mittlerweile weg waren. Und dann hieß es dann hinterher, Shawn Michaels hat die Leute nicht gezogen, deswegen war die WCW vorne. Nee, das Produkt hat halt nicht so funktioniert, um eben diese Leute zu holen, weil da war halt der ganze Hype in der WCW-Richtung, dass man das macht. ECW übrigens ähnlich, die haben auch davon profitiert. Ja, das sollte die AEW machen, da sind wir wieder. Toni, wenn du das möchtest, dass die Zuschauer dran explodieren, dann liegt das nicht am Hangman und nicht an MJF und auch nicht an Darby Allin, dann liegt das an der generellen Ausrichtung. Und da habe ich halt gute Sachen gesehen. Ich habe ja All In, haben wir ja zusammen geguckt, nee, nicht mit dir, aber ich habe das auf dem Spotify-Kanal geguckt. All In war ein Klassiker, All In war besser als WrestleMania letztlich. Ja, mach doch sowas öfter, mach das auch in den Shows und hör endlich auf mit deinen ganzen 10-Minuten-Matches mit Six-Man-Tech, das will doch keiner sehen, von der Masse.
Ja, also ich denke, grundsätzlich sind sie 2026 auf einem vernünftigen Weg. Das mit MJF hat jetzt ganz gut hingehauen. Man hat, glaube ich, die auch das ganze World Title Picture und Geschichten und was läuft noch so nebenher und wer hat da Interessen und sonst was. Auch das jetzt mit Darby, der dann mal gegen seine Freunde. Es ist alles spannend, auch was du mit Will Ospreay erzählst. Es funktioniert alles, aber du darfst, gerade wenn dir die andere Company nicht so viele Geschichten erzählt, was wir ja gerade irgendwie festgestellt haben, darfst du deine Nebenschauplätze nicht vergessen und halt irgendwie 10 Minuten Matches booken, weil du halt 10 Minuten Filler brauchst.
Ja, genau, also, da könnte man noch rein. Genau da in diese Schiene. Wir haben die Matches, aber wir haben eben auch die Stories. Bei uns müsst ihr den Kopf nicht ausschalten. Und dann mache ich da auch mal was und mal ein paar Außendrehs und mal ein bisschen was reinbringen in die Shows.
Warte, jetzt musst du die drei Worte sagen. Der Weber sagt nicht, wir wollen keine Inhalte, sondern wir wollen...
Wollen Inhalte.
Ja, genau.
Das ja, wollen wir auch.
Das
wenn
wollen
wir den Kopf wieder angeschaltet haben.
Genau.
Wollen wir auch.
Das will ich. Ich will nicht nur ein zu casual Produkt, wo ich sage, es reicht, dass ich Highlights gucke. Weder bei AEW, bei der WWE noch sonst irgendwo. Ja. Ich will, dass ich das gucken muss, damit ich es verstehe. Das wäre schon schön. Das wäre schon wirklich.
Ja, ich will das auch nicht. Aber wenn er so ein Clip eine 500 Millionen Klicks macht, dann ist das auch nicht so verkehrt, leider. Nein, das ist das Problem. Ich will das auch nicht. Ich habe nicht mal TikTok. Ja.
Ach ja, das gute TikTok. Ist, glaube ich, jetzt trotzdem ein guter Zeitpunkt, um diesen Blog mal zu beschließen. Jetzt will ich es von euch, allen lieben Hauptkampf-Hörerinnen und Hörer, hören. Wie fandet ihr jetzt diesen Titelwechsel zu Darby Allin? Findet ihr, es ist gut, dass sie sich was getraut haben? Es ist vernünftig, wie man weitermacht. Das war ein Moment, auch in der AEW-Geschichte, weil von den Fans wurde gefordert, Darby Allins Champ, jetzt ist er Champ, es ist gut, es ist schlecht. Hättet ihr euch mehr Heldenreise gewünscht, lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen. Das wäre auf jeden Fall spaßig zu hören. Und damit gehen wir in den Block 4 und in das Gastthema, ja, das neue Gimmick von diesem Hauptkampf. Also der Weber und Gastin, ne? Da war mir klar, er lässt sich was weberhaft Fantastisches einfallen und der Weber-Fantasie entspringen. Und deswegen leite ich wie jede Woche mit den Worten von Cody Rhodes diesen Blog ein. Lieber Marcel Weber, what do you wanna talk about?
Ja, oh, das ist gut. Du hast mir kreative Freiheit gegeben, die habe ich genutzt. Ich wollte ja eigentlich mit dir über die Zeit der Territorien reden. Und zwar die Frage, wie wäre die Wrestling-Geschichte verlaufen, wenn damals Vern Gagne für seine AWA in Hulk Hogan Championship-Material gesehen hätte. Hat er nämlich nicht und wollte Hulk Hogan 50% seiner Merchandise-Einnahmen wegnehmen. Und das hat halt nicht funktioniert. Deswegen ist er abgehauen. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich davon auch keine Ahnung habe. Deswegen machen wir jetzt etwas anderes, mein lieber Aaron.
Jetzt ist wirklich Hauptkampf vorbei. It's the Weber-Kampf. Ne? Und ich genieße es. Ich enjoy es.
Wir machen jetzt wohl überlegte Sachen. Und zwar, wir lieben ja Top-Listen, Top 5. Normalerweise, aber ich mache jetzt Top 3, damit wir Männer und Frauen haben. Normalerweise, wer ist der beste Wrestler aller Zeiten? Wer ist die beste Wrestlerin aller Zeiten? Da fallen natürlich alle Namen ein, von Tamina und so weiter und Shotzi. So, dann gibt es natürlich auch Listen, wer ist der schlechteste Wrestler? Sowas machen wir nicht, das ist unfair. Ich habe mir überlegt, mein lieber Aaron, wir werden uns jetzt eine Liste, und zwar die Top 3 der Männer und Frauen, der okaysten Wrestler aktuell machen. Habe ich mir überlegt. Also wer sind so die okaysten Leute? Die sind nicht geil, die braucht man auch nicht so wirklich, wenn sie weg sind, ist egal, aber die stören auch nicht, die machen das ganz okay. Die okaysten Wrestler, Aaron, machen wir das jetzt.
Gut, machen wir Pick für Pick. Fangen wir mit den Frauen oder mit den Männern an? Sag an, mit was willst du?
Frauen, Ladies first.
Okay. Also soll ich gleich mit einem Hot-Take anfangen? Ja, ich fange mit einem Hot-Take an. Also wer für mich so richtig okay ist. Und es, wirklich, das ist für mich immer Zusammenspiel aus Charakter, Storytelling, Innenring. Es tut mir leid, weil ich weiß, da werde ich mich jetzt unbedingt mal, aber Alexa Bliss ist für mich halt, ist okay.
Ist okay.
Ja, die ist halt so ich nehme dir so, wenn die so ein Match workt, ist okay. Wenn die so eine Story macht, ist es okay. Ja, nehme ich. Ist auch nicht so, dass ich sage, nee, will ich nicht sehen, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, oh yay, yeah, ich will nicht, ist für mich okay.
Zwischendurch auch mal Champion und dann nochmal wieder weg ein paar Jahre. Ja,
es ist für mich der Inbegriff von okay. Nee, es ist jetzt nichts, wo ich mir Merch kaufen würde oder sowas, oder wo ich sage, boah, da brauche ich ein Foto, aber so, wenn man die mal auf einem Parkplatz jetzt so sehen würde und sagt, hey, können wir ein Foto machen? Und ich sage, ja, okay. Ja. Das ist okay.
Das ist die Liste, du fühlst es. Ja, genau, die. Ihr schreibt natürlich auch in die Kommentare, wenn ihr okay
findet. Kommentiert in den Kommentaren, so.
Ich finde auf der 3 ganz klassisch, es ist Raquel Rodriguez. Also die ist richtig okay.
Ja.
Die ist aber richtig okay, ne? Macht nichts verkehrt, schöne Matches auch immer zwischendurch. Hat manchmal eine Story, die dann noch abgebrochen wird. Wird nie Champion, aber ist immer da. Immer nett, immer schön, immer sympathisch. Hat den Braun Strowman zu Hause. Also deswegen Raquel Rodriguez auf alle Fälle meine 3.
Fühl ich sehr. Fühl ich sehr, weißt du. So, ich hau jetzt noch mal einen anderen raus. Es ist ein AEW-Pick, aber es ist Chris Statlander. Chris Statlander ist hervorragend im Ring, aber sie ist mit Cosmic Killer am Mikro wirklich so fürchterlich. Das ist so, es ist so okay. Zeig sie mir nicht Backstage, zeig sie mir nur in Matches, dann ist es ist halt so okay, weil es ist das eine ist so gut und das andere ist so schlecht, dass wir am Ende in der Mitte bei okay rauskommen. Und ich mal halt echt denke, ja, also es ist okay. Ist die mal World Champions
gewesen? Also so eine Durchschnitts-okay, ja. Also eine, die auch mal richtig scheiße ist. So.
Ja.
Also so einfach im Schnitt ist sie gut.
Ja, so okay ja, eben.
Das ist so, wie wenn du einmal links daneben schießt, einmal rechts daneben, im Schnitt ist der Hase tot. Genau das ist das.
Ja.
Ey, dafür habe ich keine dabei, weil ich wieder WWE-Fanboy. Ich habe auf der 2, Liste ist nicht mehr aktuell, sorry, aber Kairi Sane ist schon auch okay. Jetzt ist sie leider entlassen oder gegangen. Okay,
ne? Also wir gehen ja immer vom aktuellen Stand bei dem, was sie gerade macht, aus.
Ja, aktuell nur. Wir machen auch kein Historisches oder so. Aber Kairi Sane, also die Matches kann man sich alle super angucken, aber sie hat halt nie eine Story oder so. Ist halt ein bisschen ein Asuka-Beiwerk. Mal ein bisschen Kabuki, mal wieder nicht, dann ist er mal wieder mit ihrem Regenschirm unterwegs, dann ist er eine Piratin, wer weiß das schon, dann ist er mal wieder Mae Young. Ja, immer da, ich freue mich immer, wenn ich sie sehe, aber wenn sie nicht da ist, fehlt sie mir auch nicht. Ne?
Dann ist sie gut, dann ist sie böse, dann ist sie okay halt. Es ist
dann
schreit sie
mal wieder. Ja, ist einfach okay.
Hätte so gesagt, hey, wenn du gegen Asuka turnst, ist okay. Wenn du weiter als Heel machst, ist okay. Ja, Kabuki Warriors nämlich auch, so, es ist halt okay. Ne?
Ja, sag mal ein paar honorable mentions, ich habe noch wen.
Ich wollte jetzt eine auch weitermachen. Warte mal kurz.
Ja, jetzt kommt nur noch eins. Aber ich habe noch eine. Willst du eine Honorable Mention? Oder ich mach ja du deinen, mir ist egal.
Ja, nee, dann mach deine Honorable Mention. Das ist okay. Mach.
Mit Sheen. Werde ich auch mal so rein. Mit Sheen geht auch immer. So, ja. Aber hast du keine Honorable?
Hey, Honorable, also bei, ja, ich könnte jetzt, aber nee, das ist so. Es ist, hört sich jetzt blöd an.
Dann mache ich schon mal einen für die Männer. Ich mache schon mal eine Honorable Mention für die Männer, und zwar Shinsuke Nakamura. Ja, ne?
Ja, bei mir ist meine Honorable Mention ist Damian Priest bei den Männern.
Ja, genau. Genau so. Die gleiche Kategorie.
Ja, das ist dieselbe Kategorie. Ja.
So, aber jetzt kommen unsere Sieger bei den Frauen. Ja, los. Also
ich fange an. Das hört sich so blöd an.
Wer ist die beste der okaysten?
Julia. Julia ist so richtig. Julia. Okay. Julia ist so.
Ist sie überhaupt noch okay? Und da würde ich jetzt aber, darüber würde ich diskutieren. Ist das noch okay? Weißt du,
warum es okay ist? Weil, wenn du sie mir zeigst, denke ich mir, ja, eigentlich will ich schon mehr sehen, weil ich finde, du solltest was zeigen. Auf der anderen Seite gibst du mir so wenig, dass ich sage, ich will, also, ne, das ist so richtig in der Mitte, wo ich sage, wenn ich was von ihr sehe, finde ich es echt okay, weil sie sollte mehr Zeit haben. Wenn ich aber auch nichts von ihr sehe, dann ist es eigentlich auch okay, weil alles, was sie macht, echt gar nicht okay ist. Weißt du, es ist so, ich so auf die TV-Zeit und was man damit macht, so bezogen, weil irgendwie war es bei NXT auch sehr okay, und dann ist sie irgendwie so, ist dann Stephanie so Double Champ geworden. Stephanie könntest du auch nehmen als okay. Stephanie könnte man auch nehmen als okay. Es ist böse.
Ach, weiß ich nicht. Das ist für mich so eine Stufe unter okay. Was ist denn also? Die Tierliste unter okay ist so nicht schwierig. Okay. Interessant würde ich da sagen. Ist interessant.
Okay, so positiv für dich? Okay ist für mich so eine.
Okay ist so, ja, schon. Ist okay.
Weiß ich nicht. Okay,
wenn dir in der Schule einer gesagt hat, du bist okay, dann war versetzt und nicht gefährdet. Das ist so, ja.
Okay, am okay.
Cool. Muss ich auch nicht mehr tun. Ja, aber gut, wenn du Julia fühlst, ich habe meine absolute Eins, und ich bin sehr erschreckt, dass du nicht drauf gekommen bist. Es ist die Masterin des Okays. Also es ist wirklich, wenn eine Frau okay auf ihrer Stirn geschrieben hat und auch auf ihren Katzen und auf ihren Katzenohren, dann kann es ja nur eine sein, und zwar über 2 Jahrzehnte mittlerweile, und das ist Natalia. Das ist die okayste Wrestlerin aller Zeiten, würde ich sogar
behaupten. Ehrlich? Findest du
die
das?
Die ist sowas von okay.
So okay?
Ja. Die macht manchmal totale Grütze, die hatte eine Furt-Storyline. Das ist wieder so ein Durchschnitts-okay. Aber manchmal ist sie auch World Champion gewesen. Einfach so. Dann ist sie World Champion von einem anderen Brand. Dann hat sie irgendwas mit Mickie James gemacht. Dann hat sie mit allen zusammen. Die war in 30 verschiedenen Tech-Teams, mindestens. Und ich lüge nicht. Das ist einfach der Inbegriff von okay, einfach.
Hat sie auch lang genug ausgehalten. Ne? Das ist halt,
ist immer noch da. Wurde auch nicht entlassen.
Okay.
Und jetzt macht sie wieder was Neues. Jetzt macht sie Nettie. Ist auch noch okay.
Hat sich jetzt mal ehrlich, hat sich jetzt gewundert, dass sie jetzt noch im Kader ist? Mich hat sie mich schon gewundert, bin ich ganz ehrlich.
Siehste? Schafft das noch, schon, weil sie okay ist. Weil sie eben nicht wie Julia so ein bisschen dazwischen arbeitet.
Aber ganz ehrlich, also ich finde Stephanie schon besser als Nettie vom Okay-Faktor her. Also Stephanie ist schon für mich besser, aber halt schwierig aufgrund von Gimmick und Storyline und naja, egal. Also
wir reden von McMahon, oder nicht? Also Stephanie McMahon ist eine Göttin.
Absolut. Absolut. Hast du einen spontanen Stephanie McMahon-Fakt für mich? Komm, ich bringe dich jetzt komplett in die Bredouille.
Ja, sie ist untenrum rasiert. Zumindest vor 20 Jahren. Hat sie gesagt im Hotstand-Interview.
Oh,
hervorragend. 2002 hat sie das gesagt. Wir haben das Ganze auf meinem Kanal geguckt, weil Weber auf Twitch. Und da haben wir uns tatsächlich das ganze Interview angeguckt. 20 Minuten, das ist wirklich die pure Sexualität, was die Stephanie McMahon von sich gibt. Das war noch eins der harmloseren Dinge. Hört euch das bitte an, es gibt es auf YouTube. Zwinker.
Gut, wir gehen wir mal schnell bitte zu den Männern weiter, weil sonst wäre der Wahnsinn hier komplett.
Ja. Ja, komm. Dann gehe ich zu den Männern. Ich habe auf der 3 einer, der okay ist. Man kann auch als World Champion okay sein, weil man zwischendurch auch langweilige Sachen hat. Manchmal ist man nicht da. Dann Sheamus. Sheamus ist für mich ein absolut okayer Wrestler. Also da kann mir keiner was sagen. Der macht manchmal Banger, aber hat auch viele Jahre einfach nur so mittelmäßige Sachen gemacht. Sheamus.
Ja, Sheamus habe ich tatsächlich auch überlegt. Sheamus ist für mich so eine Ecke vielleicht drüber. Aber ich bin ganz ehrlich, ich packe auf meiner Liste, weil er ist im Ring eigentlich echt gut und am Mikro irgendwie auch gut und macht er irgendwie wieder Grütze und so. Ricochet. Ricochet ist für mich so okay. Ricochet ist der Inbegriff
gut,
für mich von
das
okay.
So fühlst.
Ja, Ricochet ist so, ey, es ist echt spektakulär und ey, gegen Jericho, du hast dir echt die Seele aus dem Leib gebammt und echt okay, Ricochet, also echt okay, aber irgendwie halt auch.
Aber irgendwie haben die Leute keinen Bock auf dich. Irgendwo
so das Bald, ich weiß nicht, ist halt okay, es ist so okay und jetzt das Problem ist mit den zwei von The Demand, ne, mit GOA ist es dann halt irgendwie vielleicht bald nicht mehr ganz so okay. Vielleicht wäre es ohne die bisschen okayer gewesen. Ja, Ricochet ist bei mir so
Ricochet. Komm mal, ein bisschen Ricochet-Bashing, immer gerne gesehen. Auf meiner 2, und der Mann hat es verdient, weil ich habe noch nie ein schlechtes Match von ihm gesehen. Ist wirklich so. Sind alles gute Matches. Xavier Woods. Ist immer da, immer freundlich. Manchmal macht er was Lustiges, manchmal macht er was sehr Peinliches. Jetzt aktuell mit New Day funktioniert gar nicht. Aber in der Regel, wenn Xavier Woods im Ring ist, dann ist auf alle Fälle gute Qualität im Ring.
Ja, okay Qualität im Ring, hätte ich gesagt. um dabei zu
das
bleiben.
Das ist das Thema, damit habe ich es doch getroffen, oder?
Warte, pass auf, ich gehe jetzt mal mit dem AEW Xavier Woods. Der hat natürlich auch mehr Talente, aber es ist so schwierig. Aber ich habe ihn da jetzt irgendwie reingepackt. Jack Perry ist so okay. Es ist eigentlich so, ey, du hattest irgendwie ein cooles Tag-Team mal. Dann war eigentlich diese Scapegoat-Sache eigentlich auch echt ganz cool und dann kannst du eigentlich auch echt catchen und dann zündet irgendwie so gar nichts davon, bis auf das es ist halt so, also du kannst es schon mit jetzt Babyface, Xavier Woods und New Day Rocks und dann ist halt im Ring und dann ist halt so Storyline-Sets,
Ja. Und am Ende geht es um die Tech-Titles oder dann um TNT-Titles und so wichtig ist auch nicht. Und ja, aber morgen machen das Match.
Kann man auch in der Pre-Show machen, ist okay. Pre-Show. Emotionaler Moment, LA, Pre-Show, wo du herkommst, machen wir
Pre-Show.
Ist okay.
Ist einfach okay. So, jetzt sind wir bei der 1. Nee, ich habe noch 2 Namen. Ich will dir aber keinen wegnehmen. Ich habe so ein bisschen Angst.
Soll ich mich trauen?
Ich habe 2 honorable mentions.
Und ein Platz 1, oder was?
Und ein Platz 1 noch. Platz 1 ist unbestritten bei mir.
Musst jetzt 2 honorable mentions raushauen.
2 honorable mentions. Angelo Dawkins?
Okay, ja. Finde ich nicht okay. Der ist für mich unter okay, aber okay.
Ja, und Ivar. Der macht einen Ratschlag. Ja. Macht er immer. Ist mal ein Wikinger. Mal alleine, mal Tech-Team. Bisschen auf dem Schiff.
Ja,
aber so richtig kommt er nicht vorwärts, oder?
Nee, der mit seinem Rad bleibt auf der Stelle.
Auf der Stelle mit seinem Rad.
Auf
der 7 oder so landet er.
Ja.
So, jetzt kommt meine Nummer 1. Jetzt halte ich fest. Das ist der, also im aktuellen Produkt vertreten. Ich sehe ihn wirklich immer gerne. Also aus der Liste der okaysten Wrestler, die wir haben aktuell, ist das tatsächlich mein Lieblings-okayer Wrestler. Er ist immer da, jede Show. Auch hier, wenn er im Ring ist, macht er immer geile Matches. Meistens verletzt er sich dabei. So ein bisschen da wie Allen gehen dabei noch. Er hat seine ganz, ganz kleine Nische gefunden. Und diese Nische ist, werde nicht zu interessant, damit du nichts Größeres machen musst, aber sei immer so interessant, dass du nicht entlassen wirst, weil du eben immer diese Spots hast und dir immer wehtust. Gleichzeitig hat er einen sehr großen Kopf und das finde ich allein schon sehr bemerkenswert. Es ist JD McDonald. Das ist der okayste Wrestler für mich der ganzen Welt.
Boah, ja, okay, das fühle ich, weil immer dann, wenn er gerade so einen Hype generieren könnte,
dann kommt für den Baller. Zack, weg.
Ja, das ist schon sehr, sehr treffend. Ja,
der ist wirklich jedes Mal, egal wo er ist, immer auf dem komplett gleichen okayen Niveau. Niemals höher, niemals drunter. Der performt einfach, der Typ.
Ja. Boah, ich weiß nicht, meiner ist, glaube ich, so ein richtiger Hot-Take, weil das, was mit der aktuellen Storyline zu tun, du vorhin noch gesagt hast, boah, wenn wir den pushen, dann kannst. Es tut mir leid, aber wer so für mich so richtig okay ist und genau in diesem, hey, wenn der im Ring steht, das ist okay. Wenn der ein Promo-Segment hat, das ist okay. Aber irgendwie ist auch immer dasselbe Promo-Segment. Und wenn der mal eine heiße Feder hat, dann ist die halt so okay, weil sie ist halt lauwarm. Es ist Jacob Fatu. Ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber es ist Jacob Fatu.
Oh, jawohl. Ja, das wird sich jetzt zeigen. Jetzt hat er gerade die Chance, so ein bisschen aus dem Okay auszubrechen.
Es ist halt für mich okay. Es ist halt so, ey, so ein Big Man macht einen Moonsault, ist okay. Aber jetzt, es ist halt so.
Schreit ein bisschen.
Es schreit ein bisschen und es ist halt so, okay, ja, kannst du machen, kannst aber auch halt nicht. Also
stimmt
doch
nicht weiter.
Es ist so, ja, könntest jetzt auch irgendwie Solo Sikoa machen, aber den finde ich, ist auch
so. Ja. Schon wieder zu. Also Solo Sikoa ist eine Stufe drüber, so ein bisschen so, ist so halt funny, ambitioniert. So,
ja.
So, das aber ist jetzt einfach so.
Jacob Fatu ist halt, wie lange ist der jetzt schon da? Ungefähr so? 2 Jahre?
2 Jährchen so.
Ja, ist halt irgendwie auch immer so okay geblieben. Also es ist halt auch nicht, dass
du hast irgendwie Angst, aber auch nicht.
Unsanctioned Match bei Mania, denkst du, machen krassen Scheiß. Nee, Match war nicht schlecht, aber halt auch okay. Also es ist halt
okay,
Steel so Cage Match irgendwie beim SummerSlam, denkst du, boah, Moonsault off the top, der ist verrückt genug. Halt nicht. Deswegen war es halt okay. Ne? Also es ist halt okay. Ja.
Fühle ich.
Ja,
das ist unsere Liste. Das macht Spaß. Und deswegen habe ich auch überlegt, dass jetzt ein Huge Announcement, das machen wir jetzt auch im Stammtisch. Wir machen ja einen neuen Stammtisch ab nächster Woche auf twitch.tv/spotfight.de. Jeden Mittwoch 20 Uhr, vielleicht ändert sich das noch, aber das ist zumindest aktuell geplant, ist der Stammtisch. Ja, mit mir auf alle Fälle und mit verschiedenen Leuten. Wir sind noch ein bisschen in der Verhandlung, was wir da genau machen. Wir überlegen uns was, wir werden aktuelle Themen machen, aber eben auch solche Sachen. Wir setzen uns dahin und werden eine Spotfight machen. Dann können wir das eben auch schön dann auch für alle nochmal freischalten. Die gehen dann schön auf den Highlight-Kanal, da haben wir ein bisschen doppelten Content und dann machen wir da genau solche Sachen. Da setzen wir uns einfach in Stammtischmanier hin, halb angetrunken und werden einfach diskutieren, was sind die fünf okaysten Matches, die wir jeweils bei WrestleMania hatten zum Beispiel. Und dann werden wir sowas dann machen mit unseren Gästen, Team gegen Volk. Könnt ihr euch gerne bewerben, weber@spotfight.de, wenn ihr mal im Stammtisch live dabei sein möchtet. Ansonsten natürlich for free auf Twitch einfach zuschauen. Das machen wir.
Wenn ihr euch nicht über okay Matches unterhalten wollt, dann könnt ihr jetzt auch seit neuestem in den Banger Club von Niki und mir reingucken. Da gucken wir uns die besten Matches aller Zeiten an. Und da könnt ihr als Community uns auch fleißig dann immer die Matches drunter posten, wo ihr meint, das sind die besten. Und die werden wir natürlich auch mit reinnehmen und gucken. Ne? Weil der Aaron, der guckt Matches, der Weber, der guckt Soap Opera. Es gibt für jeden immer irgendwas. Und in dem Sinn, weil wir jetzt gerade quasi bei der Community sind, geben wir uns jetzt auch noch die Community-Fragen. Und da haben wir viele bekommen. Und ich bin mal gespannt. Ne? Der Weber hat dazu aufgerufen, dumme Fragen zu stellen. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob dumme Fragen kommen. Ne? Oder
dumm nicht? Nein. Ich habe nicht dumm gesagt. Zum einen ist das aber auch sehr diskriminierend gegenüber dumm. Nein. Ich habe gesagt, ich möchte gerne... Stellt Fragen, die ich schon mindestens 100-mal beantwortet habe und die eigentlich keinen interessieren. Das waren so. Also so berühmte Frage, glaubt ihr, dass Finn Balor nochmal World Champion wird? Solche Fragen würde ich ganz gerne nochmal beantworten.
Starten wir jetzt nicht rein, sondern Yes Man Punk fragt, wie findet ihr die Entwicklung von Kevin Knight so? Kannst du dazu eine Aussage treffen, Marcel?
Komplett gar nicht.
Okay, dann versuch's ich mal. Ich finde die Entwicklung richtig gut. Ich finde, der ist im Ring gut angekommen. War davor so Tag-Team-Wrestler bei New Japan. Hat sich als Singles-Wrestler hervorgetan. Kann auch im Tag-Team antreten. An seinen Promo-Skills muss er noch ein bisschen arbeiten. Ne? Aber insgesamt... Ist das gut? So, schauen wir mal. Jetzt guck mal, zweite Frage, ne, von Juli 98. Da wird gefragt, wird Oberfemi dieses Jahr nochmal World Champion, Weber? Was meinst du?
Haben wir gerade drüber geredet? Na, ich glaube nicht. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er das machen muss, weil man muss ja nicht überstürzen. Stell dir mal vor, Oberfemi wird Champion und dann? Dann sind wir wieder genau an dem Punkt. Was machen wir dann? Ja, irgendwann verliert er wieder. Und dann? Also, lass den doch mal seine Zeit. Meine Fresse, das ist jetzt, der braucht nicht mal einen Titel. Ja, ich habe jetzt US-Title gesagt, braucht er nicht mal. Das ist eine Attraktion. Entweder du machst, wie wir gerade gesagt haben, US-Title, Squash-Matches, bam, 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 baust den als Goldberg auf. Oder du machst eine Attraktion und lässt den nur alle 2 Monate kämpfen, würde auch funktionieren.
Ich würde ihn gerne öfter sehen, bin ich ganz ehrlich. Aber
ich auch.
Irgendwie, tatsächlich musst du mir bei Oberfemi jetzt demnächst auch so ein bisschen mal sein, ich weiß nicht, ob man das schon irgendwie gemacht hat, aber so ein bisschen sein Kryptonit erklären. Ich habe das jetzt auch mit einem anderen Podcast erklärt. Also was ist das, was Oberfemi dann
Kryptonit
irgendwie...
Kryptonit kriegt er in 2 Jahren.
Weißt du, was das sein müsste? Das wäre
dieses Pferdeding bei Goldberg.
Weißt du, was es sein müsste? Habe ich auch gehört. Fand ich einen guten Pick. Es sollte Javon Evans sein, weil die Story hast du bei NXT nie zu Ende geführt. Deswegen fände ich das tatsächlich einen coolen Pick.
Ne? Also, ich hätte gedacht, eine Trommel. Weil der ist ja auch aus Nigeria, wir hatten in Nigeria einen Drumfight ohne Trommeln damals. Ja, okay, weiter nächste Frage, komm.
Ja, die wird nicht besser, der Spiegelhocker fragt. Wie fandet ihr die Performance von den Wyatt Six, Marcel?
Haben wir gerade schon gesagt.
Ja,
ambitioniert. Ambitioniert ist kurz über okay, haben wir gerade gelernt.
Okay, also fandest du durchgehend das ambitioniert, also auch zuletzt?
Nein,
das
war nicht durchgehend. Aber so insgesamt, wenn man über die ganzen Run guckt, dann war das schon, ja okay, wir sind ambitioniert. Mehr halt auch nicht. Es hat zumindest nicht geschafft, über die Zeit, die es gedauert hat, die Leute am Ball zu halten. Dass sie wirklich gehofft haben, nächste Woche erfahre ich etwas davon. Dann hat man sie Wochen wieder rausgenommen, das hilft natürlich auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass dieser Run am Ende erfolgreich war. Also wenn die WWE entscheiden könnte, hätten sie lieber was anderes gemacht, würde ich vermuten.
Also ich fand es ja am Anfang tatsächlich ganz interessant, wo man also versucht hat, hey, das sind die, die die Leute bestrafen, die irgendwie fake zu den Leuten sind, die Leute belügen, manipulieren, ja, und
aber
sowas.
Das war doch auch nur 2 Wochen. Ja, genau. Dann kam das doch nie wieder. Ja, nee, wo haben die denn die Leute belehrt am Ende?
Chad Gable vergessen. Und bei Miss haben sie mal entführt, oder? Glaube ich.
Chad Gable haben sie getötet, hat mir auch gerne erklärt.
Ja, mit Loch, ja. In
der Schleife. Mit Loch im Kopf.
Ja, gut, ja. Das war ein Traum. Ja. Ich finde es am Ende, lieber Spiegeloger, einfach ein bisschen schade, dass sie damit keinen Plan gefüllt hatten nach 2 Wochen. Sie wussten, es ist ein großer Moment, aber dann haben sie es auch so schnell wieder vergessen. Und da muss man dann sagen, ich glaube, da hat der Run dann am Ende den Moment gebastelt am Ende, weil ich glaube, Billy Wyatt 6 wird keiner mehr in diesem super Zusammenhang sprechen. Deswegen kommen
das
wir...
Das ist wie immer bei Bray Wyatt, damals genauso. Immer wenn er wiedergekommen ist, am Anfang geil, Hype und jetzt voll krass und am Ende verbrennt sich der Fiend und es kommt Schlotze bei WrestleMania und alle fragen sich, warum.
Oder in roten Hell in a Cell Käfigen. Ganz egal, das vergessen wir ganz schnell wieder. Deswegen zu wichtigeren Fragen von Robbie Rob. Marcel, wo ist der WXW-Bär?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Endlich mal die vernünftigen Fragen vom Robby. Das war ja so ein Ding, das haben wir letztes Jahr beim Karat gemacht. Da war ich ja da mit ein paar Leuten und da haben wir so einen kleinen Stoff-WXW-Teddybär gekauft. Ja, also wir haben die WXW-Unterstützung, muss man das sagen. Und dann haben wir die mit allen Wrestlern fotografieren lassen, haben alle was Lustiges gemacht, ihre Geste gemacht und so. Das war sehr lustig. Haben dann auch schon Fotos von gemacht auf Instagram. Wenn der Weber Instagram hat, dann nur bei dem WXW-Bär. Und nach 2 Wochen wird das gesperrt, weil ich weiß es bis heute nicht. Und dann hat irgendjemand den WXW-Bär mitgenommen und hat gesagt, wir tun den jetzt zu John Cena, weil ich habe Meet and Greet. Und seitdem ist der nicht mehr da. Wahrscheinlich ist er bei John Cena, das ist meine Vermutung.
You can't see him now. Ja, irgendwie
genau.
So. Ne?
Also, genau. Ja.
Also ich weiß nicht, wofür ihr bei Instagram gesperrt wurdet, wenn ich mit meinen Takes da immer noch nicht rausgeflogen bin.
Wie auf ich weiß aber es gut. Nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Diesen Account gibt es einfach nicht mehr. Ja. Oh Gott,
das jetzt wird's mal ein bisschen länger. Von Tom23 bin ich gespannt, ob wir es nicht eigentlich schon auch beantwortet haben. Ich finde jetzt mit Roman Reigns als World Champion, der wöchentlich im Einsatz ist, eine Fehde zwischen Cody Rhodes und Randy Orton, die sich jetzt endlich mal entfalten kann und neuen NXT-Call-Ups und einem Roster-Shake-Up, der auch endlich frischen Wind in SmackDown bringen kann, kann das WWE-Jahr 2026 noch ziemlich gut werden. Langer Satz. Wenn man seine Möglichkeiten richtig ausspielt, dann sehe ich die Zukunft durchaus positiv. Die WWE tut sich meiner Meinung nach nur schwer damit, Charaktere weiterzuentwickeln. Roman und Cody sind seit WrestleMania 40 dieselben, aber ich glaube, gerade weil die beiden jetzt an der Spitze stehen, dass mögliche Charakterentwicklung der beiden bevorstehen können. Ich glaube, das haben wir schon beantwortet. So.
Ja, ich würde sogar sagen, Roman ist gar nicht mehr 100% der gleiche. Also Cody Rhodes schon eher. Roman Reigns hat ja auch gesagt zu den Usos, ich bin nicht mal euer Tribal Chief, ihr könnt euch anschließen, wenn ihr wollt. Also er ist schon ein bisschen lockerer geworden, aber effektiv ist es schon das Gleiche, das da würde ich schon zugeben, ja.
Ja, lockerer geworden, vielleicht soll er sich mal seinem ganzen Gaslighting widmen, vielleicht sollten die Usos dann auch nicht nur sagen, hey, bist du wieder dabei, Jay? Ich weiß nicht, na, es ist...
Ja, wobei Jimmy und Jay jetzt bei SmackDown so ein bisschen gekriselt haben, also die haben zweimal unterschiedliche Meinungen gehabt. Gesagt. Ein bisschen was immerhin, ja.
SSJ Ruffy fragt, guten Tag Aaron und Herr Weber, abgesehen von der Wiederkehr der Bloodline, die sich mal wieder aus dem Hintern gezogen wurde, welche Storyline erzeugt bei euch richtig Buzz? Jetzt musst du in die Tasche greifen. Jetzt sagst du mir, was wir für Storylines haben. Außer der Bloodline. Ja.
Ich freue mich ja noch, dass bei NXT gerade so viel passiert, weil da ist ja die Storyline, dass alle weggehen. Ist ja keiner mehr da. Wir haben nur noch Tony D'Angelo, Dark State und Vanity Project und der Rest alle irgendwo in alle Winde verteilt. Ich finde Paige ganz interessant gerade, weil ich glaube nicht, dass Paige mit Rebella lange Champion sein wird. Also ich glaube, da wird irgendwas passieren, dass man was macht. Außerdem sieht Paige viel zu viel sehr im Ring aus wie Rhea Ripley, aber das ist nochmal was anderes. Dass man da vielleicht sich mit AJ Lee zusammenbringt, weil ich das ganz cool finde, aber AJ Lee ist jetzt wahrscheinlich auch weg. Das finde ich gut. Ich finde die Gunther-Geschichte ganz gut, weil er ist ja einerseits Career-Killer, aber irgendwie auch nicht. Jetzt hat er gesagt, er möchte auf den World Title gehen. Das finde ich ganz interessant. Ich finde die Jacob Fatu und Roman Reigns Geschichte schon interessant. Also mag der Jacob noch so okay sein, ich lasse mich da erstmal überraschen, weil ich glaube, das ist was Neues und ich möchte erstmal was Neues haben und das fühlt sich irgendwie anders an. Es ist was anderes. Drew McIntyre ist da auch erstmal raus, da freue ich mich. Da würde ich sagen, kann man etwas draus machen. Chuck Williams möchte ich jetzt zu The Moon gehen lassen, wenn man da irgendwas macht. Also er ist ja weiter immer noch irgendwie dieser Pimp, der da mit Lil Yachty da irgendwie rummacht. Weniger Gingerbread Man und mehr Chuck Williams, das möchte ich sehen. Das sind so die Highlights. Also wenn ich mir jetzt gerade die WrestleMania-Karte noch ein bisschen durchgehe. Aber ich glaube, wir werden weiter im seichten Fährwasser sein, weil jetzt kommt wieder das ins Spiel, was ich auch jedes Jahr sage. Es ist jetzt halt Off-Season irgendwie, ne? Wir bauen zwar auf den SummerSlam irgendwie hin, aber nach WrestleMania war immer ein Loch. Da war Payback, da war Backlash, da war alles. Es ist einfach die große Revenge-Tour mit Rematches. Und da würde ich sogar sagen, da sind wir besser als die Jahre vorher. Wir hatten wirklich schon Cards, wo dann 5 Rematches einfach von WrestleMania waren. Das ist jetzt auch nicht so. Aber eigentlich haben wir jetzt unseren Peak gehabt und sind jetzt erstmal wieder ein bisschen runter. Weil das eben so muss, weil die WWE das halt verstanden hat. Und das war schon vor vielen Jahrzehnten, man kann nicht immer ganz oben machen. Auch lieber Tony Khan, wenn du das jetzt hörst, man kann nicht immer Show um Show um Show ganz oben sein, weil irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr auf ganz oben. Deswegen denke ich, wir gehen jetzt ein bisschen runter, was aber schwierig ist, weil wir sind ja eigentlich schon storyline-technisch sehr weit unten.
Also ich beantworte es auch noch ganz kurz. Faszinieren tut mich da jetzt gerade nicht ganz so viel. Ich fand die Untersache Seth Rollins Braun Breaker ganz, ganz nett. Ich finde jetzt tatsächlich seit heute Nacht Fatal Influence bei SmackDown ganz dolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das holt mich extrem, weil will ich sehen, wie es weitergeht. Und bei AEW, die ganze Sache um Will Ospreay, der da jetzt irgendwie das Death Riders Bootcamp Entführung, finde ich ganz toll. Finde ich ganz toll. Dass der Will vielleicht mal mit seinem Kopf denkt und nicht nur macht, das finde ich
ganz. Wo denkt er denn sonst?
Ja, weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung, mit seinem Arm, ja. Hidden Blade, Hidden
Blade,
ich weiß
Arm.
Es nicht, keine Ahnung. Ja. Der gute Silver fragt. Hallo
Aaron. Mit dritten Arm.
Natürlich, ja, werdet ihr mich auch beim Hauptkampf nicht los, das wissen wir. Das wissen wir. Ich habe mitbekommen, dass Mark Shapiro, der CEO von TKO, bei einer Veranstaltung an einer Universität in Alabama meinte, dass sie komplette Kontrolle über die WWE haben. Denkt ihr, wir werden dieses Jahr noch mehr bemerken? Hot Take hat er danach auch noch von uns. Also glaubst du, wir werden das dieses Jahr noch irgendwie mehr sehen, so diese kreative Kontrolle. Ich finde, wir haben es ja jetzt eigentlich schon gesehen. Ich weiß nicht, ob es denen jetzt so wichtig ist danach. Keine Ahnung.
In finanzieller Hinsicht hat man es schon gesehen, auf alle Fälle. Ich habe das bei WrestleMania Review gesagt, ich sage es nochmal, also wenn die Möglichkeit hätten, 100 Tickets für $100,000 zu verkaufen, dann würden die das Stadion auch mit 100 Leuten voll machen. Darum geht's. Also das schon, das merken wir auf alle Fälle. Der ganze Ring war voll gepflastert mit Werbung. Wir haben Segmente gehabt. Ich möchte nicht die Hulk Hogan-Doku kritisieren, sondern einfach, dass so viel Werbung einfach dazwischen war und immer so viel Pause. Das macht natürlich den ganzen Mattfuss-Verkauf. Das merken wir schon. In den Storylines glaube ich eher nicht. Weil ich glaube, das meiste ist denen ziemlich egal. Ich glaube da eher, dass mit Pat McAfee, dass das so eine Ausnahme war. Vielleicht haben sie es gelernt, dass es eh nicht funktioniert und nicht förderlich ist für deren Ideen. Ich weiß auch gar nicht, wie das generell ist. Also du kennst dich da ja besser aus. Also Vince McMahon hatte ja definitiv komplett Kontrolle über alles. Also er konnte ja wirklich in jeden einzelnen Prozess nochmal einschreiten. Das kann jetzt wahrscheinlich dann TKO oder wer auch immer kann das wahrscheinlich jetzt auch. Aber ist das denn in normalen Unternehmen so? Gibt's da nicht dann auch so ein Head of Creative oder so? Das ist dann, keine Ahnung, der CEO von Mercedes-Benz, dass der dann sagen kann seinen Entwicklern, ich möchte aber ganz gerne, dass das Auto rot wird, kann der das sagen oder hat er genau dafür diese Entwickler?
Klar, nee, die machen halt nach bestem Wissen und Gewissen und im Sinne der Firma, aber wenn der sagt, der Kühlergrill hat so auszusehen, dann sieht der Kühlergrill danach so aus, weil, guess what, wenn er die Entscheidung trifft, muss er dann auch am Ende seinen Kopf dafür hinhalten, wenn der CEO das sagt, da kann der Entwickler am Ende sagen, ja, das habe ich nicht bestimmt und das macht halt dann auch am Ende wahrscheinlich ein Triple H, der dann sagt, ja, wenn die das entschieden haben, ich habe ja kreativ was anderes gesagt, also
ja, ich habe das ja auch mit Triple H kurz, ich habe das ja auch ein paar Mal spaßeshalber gesagt in den Reviews, dass Randy Orton niemals Champion wird, weil Triple H ja nicht will, dass der mehr Titel hat als Randy Orton. Zum einen ist das ein Gedanke, den man in diesem Posten sowieso nicht haben sollte und auch ein Triple H nicht hat. Und zum anderen kann Triple H das letztlich auch gar nicht entscheiden. Genau das nämlich. Ne? Also wenn Triple H das nicht will, ist doch scheißegal. Dann sagt halt einer über ihm, dass das gemacht wird. Triple H ist letztlich auch nur ein Soldat in der ganzen TKO-Armee aktuell.
Ja, wie gesagt, wir hatten es im letzten Hauptkampf mit Steini so ein bisschen, wo ich gesagt habe, mir muss Triple H halt zeigen, dass er dieses Zweigleisige halt kann, wirtschaftlich und kreativ. Und ich glaube, das ist nicht leicht, das alles unter den Hut zu packen. Ne? Ja, ja. Und das eine, und also es ist, du bist halt ein Soldat, der mitläuft. Ne? Und dann hat der Silver noch ein Hot-Take hingeschrieben, nämlich, dass Chris Jericho und das Hurt Syndicate irgendeinen Titel gewinnen werden. Und nein, das will ich nicht sehen und du brauchst dich nicht dafür entschuldigen. Und er wünscht uns noch ganz viel Spaß und hofft auf 1:50 oder 2 Stunden Podcast. Das werden wir unterschreiben. So, Main Event Malte fragt. Hallo zusammen. Fand den Talk mit Ilya und TJ und Per super und würde mir mehr davon wünschen. Apropos Ilya Blum. Er hatte ja ein WWE-Try Out. Dieses Jahr wurden ja welche aus Europa wieder angekündigt. Was glaubt ihr, welche es schaffen könnten, rüber zur WWE zu wechseln und was ist das erfolgreiche Rezept der Ungarn wie Peter Tihani oder Soltan? Welche Wrestler seht ihr in der Zukunft vom deutschen Markt nach Amerika rübergehen? Und die wichtigste Frage an Marcel, welches Fleischgericht müssten wir beim nächsten WXW-Festival unbedingt mal selbst kochen?
Oh, endlich die vernünftigen Fragen, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt dieser Peter Tihani, von dem alle sprechen, hast ja gerade schon gesagt, aus welchem Land kommt der?
Ungarn.
Und ich würde jetzt behaupten, es wäre das erste Mal im Hauptkampf, dass ich den Ungarn-Funfact zum Besten gebe. Nein, habe ich schon mal. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, möchtest du einen Funfact zu Ungarn wissen, mein lieber Aaron?
Kommt jetzt irgendwas mit sich Gulasch? Warte.
Oh, jetzt nimm das doch nicht vorweg. Darauf spielt doch der Malte an.
Ich weiß.
Was essen wir für ein Fleischgericht? Das ist ein Ragout, glaube ich. Ja. Wusstest du, dass Gulasch in Ungarn tatsächlich nicht Gulasch heißt?
Okay, du wirst mir sagen, wie es heißt.
Wenn du das wissen möchtest, würde ich
ja,
dir das auch
sagen.
Ja, will ich wissen. Es
heißt Pörkölt.
Pörkölt? Ja, das, was die da Gulasch nennen, gibt es ja auch. Das ist eine Gulaschsuppe, aber nicht das Gulasch, wie wir es kennen. Das nennt sich dort Pörkölt. Wieder was gelernt.
Okay, wieder was gelernt, weil es
Pörkölt. War noch inhalt in der Frage? Ich beantworte dir alles.
Wen du als nächstes dazu WWE rübergehen siehst.
Ja, Gott. Soltan ist 18. Also der kann ja noch alles machen. Sehr talentiert auf alle Fälle. Und Peter Tihani, come on. Der gehört da schon irgendwie. Aber ich glaube nicht in die WWE. Ich glaube, das ist eher einer für AEW auf alle Fälle.
Spannend.
Ja.
Dia fragt, Hallöchen zusammen, mal eine Frage zum Klischee. Sind Wrestling-Fans auch automatisch Fans von Dragon Ball? Ich muss das bestätigen. Wie steht ihr dazu? Ich habe den ganzen Dragon Ball-Manga hier hinten drin sitzt drin und
ich
auch alle Folgen
gesehen. Was das ist.
Du weißt, was Dragon Ball ist.
Son Goku,
Vegeta,
ja. Ich weiß, dass es das gibt, aber wenn du mir jetzt so drei Szenen zeigen würdest, aus Pokémon, Digimon, gibt's das noch? Und dem, was du gerade gesagt hast, ich würde Dragon das nicht Ball? Auseinanderhalten können, außer Pikachu.
Pikachu
ist ja wirklich der absolute Hulk Hogan von
also Pokémon. Ganz ehrlich, dass du das Intro zu dem Original-Anime von Dragon Ball nicht kennst, mit diesem 90er-Jahre-Techno.
Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Balls? In ihnen steckt die Zauberkraft.
Ah. Das ist so, das musst du eigentlich geguckt haben.
Ich kenne nur Chip, 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 Chip und Chap.
Das war Ritter so ist recht.
Ja.
Siehste?
Ja,
da würde ich sagen, alle Wrestling-Fans sind Chip und Chap-Fans. Definitiv.
Also ich bin's, der Weber nicht. Aber der Weber ist vielleicht auch zu alt, obwohl eigentlich nicht.
Nee, also so ganze Manga-Anime-Kram und so ist absolut nicht meins.
Ultimate Warrior fragt, eine Frage zum Business hinter den Kulissen generell. Ich schätze ja Infos von TJ in den Dynamite Reviews und würde gerne wissen, ob es nach jeder Show so eine Art Lessons Learned mit den Wrestlern gibt, bei dem man bespricht, was gut und schlecht war. Wer macht das und macht man das mit allen? Und generell die Frage, ob man mit einem Wrestler bei Vertragsangebot mitteilt, was man mit ihm vorhat. Also im Sinne von, wir verpflichten dich für 3 Jahre, aber du wirst keinen garantierten Title Run haben und nur in der Midcard eingesetzt. Weil du die Frage an TJ und nicht an mich und Weber gestellt hast, nehme ich die mit in die Dynamite und stelle sie in der Dynamite Review ganz am Ende. Weil
ich wollte gerade sagen, ich war noch nie mit dem Wrestler nach Match irgendwie und habe da in der Diskussion zugehört. Das also, weiß ich
keine
nicht.
Ahnung.
Aber ich bin mir sehr sicher, dass in den Verträgen dann auch geregelt ist oder in den Absprachen geregelt ist, wie man eingesetzt wird. Deswegen sind die auch immer unzufrieden, wenn das nicht passiert.
Ich davon aus, dass halt da drin steht, ich weiß nicht, ob die dann Garantien machen, aber so bla bla bla, unter Umständen, so wird gerecht seiner Fähigkeiten eingesetzt, keine Ahnung. Also irgendwie, ich werde mal TJ fragen, ich weiß ja nicht, ob er bei den Verträgen so Einblicke hat, aber ich gehe schwer davon aus, dass da Sachen drinstehen. Ich gehe auch davon aus, dass bei Cody Sachen drin gestanden haben, ne, wo der zurückgekommen ist zur WWE. Ne,
frag ihn mal, ob er endlich seine Magmero-Figur gefunden hat.
Frag ich.
Das ist Mania Mondays. Jeden Montag, wenn ihr Bock habt auf Retro-Reviews, da gibt's Mania Mondays. Hier, für Kanalmitglieder und Patreons. Bitte macht das. Ich freue mich sehr.
Aloha 1286 fragt. Oh Gott, das ist eine böse Frage. Die habe ich gar nicht vorzukriegen. Haben wir, erzählt sich damit, die dummen WWE-Fans vielleicht einfach den Main-Event von Night One Cody gegen Randy schlichtweg nicht verstanden? Viele wollten den Double-Turn, Bruce Pritchard und Konsorten haben uns in diesem cineastischen Meisterwerk den ersten Double-Double-Turn der Wrestling-Geschichte geliefert. Cody der Face, der Match zum Heel wurde und beim Punt-Kick von Orton wieder zum Face. Hollywood Cinema, episches Kino. Wer Ironie findet, kann sie behalten, ihr undankbaren Hörerinnen und Hörer. Ey, was ist, das sind doch, die hast du geschickt, so eine Frage, oder? Die hast du geschickt.
Nein, ich bin doch nicht der Ultimate Warrior. Nein, ich glaube, das ist tatsächlich. Also ich glaube, lass das am Ende weg, da war es ein ganz klassischer Doppelturn. Ich bleibe dabei, das war Stone Cold gegen Bret Hart, einschließlich Eingriff gegen den Ref. Das war exakt das Gleiche, nur hat man es am Ende halt wieder umgedreht. Deswegen Doppel-Doppelturn trifft es eigentlich ganz gut.
Was für ein Punt-Kick, der Double-Double-Turn, genau.
Ja.
YF42 Rune fragt, Moin ihr beiden, nachdem Cody vs. Punk in naher Zukunft getestet wurde, wer geht wie in das Duell? Beide als Face, nur Cody, nur Punk. Was ist für euch die beste und was ist für euch die wahrscheinlichste Konstellation? Viele Grüße und vielen Dank für eure Arbeit. Ich würde sagen, Heel Punk und Face Cody Rhodes. Ich glaube, das ist das.
Ja, die wahrscheinlichste ist aber, dass sich nichts ändert.
Ja.
Bleibt einfach so und wir machen das Match einfach so, weil wir lieben uns und freuen uns sehr. Wir wollen keinen Inhalt. Nur weil ich das jetzt anders sehe, bleibt es ja dabei. Wir wollen keinen Inhalt in der WWE. Das wird sich auch jetzt nicht ändern.
Die wollen keinen Inhalt, Marcel, nicht
ja,
wir.
Wir alle. Weil wir.
Nee, wir du hast gesagt, immer noch wir was, wollen was Inhalt. Das muss
ja,
jetzt
wir,
auch ändern.
Wir auch.
Wir wollen Inhalt. Ja, weil wir wollen über was
quatschen. Ich will Inhalt. Ja.
Inhalt in Töpfen. Mir. Danach fragt übrigens auch Rob Polly, der hat dann mich die Frage gestellt, mit welchem WWE-Superstar würdest du gerne mal einen Topf kochen? Ich würde eher gerne Sushi kochen, ne? Mit Nakamura. Das wäre sehr schön.
Das kocht man doch gar nicht. Wann kocht man denn Sushi?
Reis musst du kochen?
Ja, aber Reis ist Reis und Sushi ist Sushi. Sushi wird gerollt.
Ja, aber du musst ja da vorne den Reis aufstellen und kochen, oder?
Ich will nicht, dass du mit Shinsuke Nakamura Reis kochst. Es gibt nicht lange, weil du das Reis kochen. Du hast das Reis ins Wasser. Wenn du einen Reiskocher hast, brauchst du das nicht mal. Weil dann ist doch kein Kochen. Das Schwierige ist halt das Rollen. Du musst auch diese Matte mit dem Bambuszeug über dieses Algenblatt legen. Das ist doch das Schwierige. Das könnte dir der Shinsuke Nakamura doch zeigen.
Ja, würde ich schon gerne. Also Gunther hat da mal, glaube ich, einen Vlog gemacht, wo er meinte, der kocht recht gut. Deswegen hätte ich das gerne gesehen.
Ich würde Ich würde tatsächlich ganz gerne mit Captain Lou Albano kochen. Denn, so, ich hole aus. Ja, pass auf. Das Network ist ja nicht mehr, wer das nicht mitgekriegt hat. Und ich habe ja auf meinem Kanal, Valweber auf Twitch, habe ich mich mit den Jungs und Mädels hingesetzt und wir haben die ganze Nacht noch die letzten Momente Network genossen. Und wir haben einfach geguckt, was gibt es da, indem wir einfach random Videos geguckt haben. Und eins davon war ein absolutes Highlight. Nun ist es leider nicht mehr da. Captain Lou Albano kocht lecker, lecker. Oder er backt sogar Plätzchen, macht das wunderbar. Es ist Lord Alfred Hayes da, seine Lordschaftigkeit. Und dann ist Captain Lou Albano, das muss irgendwann in den 80ern gewesen sein, schön am Rummachen und dann packen wir das rein. Dann packt er da ganz Eier noch mit rein und hier nochmal da und Mehl. Dann kommt George the Animal Steel und ich denke mir das nicht aus und macht ein bisschen Dinge, die ein George Animal Steel eben macht. Es ist sehr, sehr lustig und am Ende hat Lord Alfred Hayes den ganzen Teig auf dem Kopf. Es ist ein Hidden Gem, das nun tatsächlich hidden ist. Es tut mir leid für jeden, der das nicht gesehen hat.
Jetzt hat es auf jeden Fall am Ende geschafft, wenn ich komplett die Fassung verliere. Niki, wenn du das bis hierhin hörst, und ich weiß nicht, ob du es hörst, aber du könntest das
schneide
mal klippen
jetzt
und
das Video
ein Reel genau daraus machen, weil das die wichtigste Information des gesamten Aufkommens. Um Gottes
Willen. Aber ja, das gibt es ja nicht mehr, Network ist ja weg. Da musst du ja sich irgendwie IP-mäßig reinhacken, ob das noch irgendwo geht.
Irgendwo in
Guatemala, vielleicht ist da noch Network, das weiß ich nicht.
Kann gut sein. Wir haben eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Der Jojo fragt. Ich frage mich, was mit Eddie Kingston los ist. Auf Cagematch sieht man, dass er mehr Matches in anderen Promotions hat als in AEW. Wird nicht mal durchgehend bei Collision eingesetzt und seht ihr Malakai zurück in AEW, diesmal mit seiner Frau. Zu Eddie Kingston. Mein Gefühl ist, der Mann fühlt sich nicht ready fürs TV, will andere Promotions worken, will seine letzten Indie-Termine durchbringen, sich wieder in Form bringen, weil die Verletzung, die er gehabt hat, war echt schwer. Und ich glaube, ihm hat sein Standard, den er im Ring liefern konnte, nicht gefallen. Er ist ja so ein sehr großer Kings Road-Fan, ne? Kobashi, Misawa und so weiter Konsorten, ne? Kawada. Und will halt einfach, glaube ich, fit sein. Ich weiß nicht, ob das nach so einem schweren Bruch einfach auch so easy möglich ist. Vor allem, wo mittendrin dann auch irgendwie die Reha mal abgebrochen werden musste wegen verschissener Krankenversicherung in den USA. Also, weiß ich nicht. Jetzt aber die andere Frage in Richtung Weber. Siehst du Malakai zurück bei AEW? Wirst du ihn sehen? Weil ich sag's dir ganz ehrlich, ich will's nicht, ich brauch's nicht, ich finde das Ding ist durch.
Erstmal Eddie Kingston, kann ich nicht viel zu sagen. Toller Typ. Eddie Kingston kommt zur WXW nach Deutschland. Wäre ich jetzt Promoter, wüsste ich wann und wo. Kommt da bitte vorbei. Deutsches Wrestling mit Eddie Kingston. Dann Malakai Black, Alistair Black, wie auch immer. Ich persönlich mag ihn nicht im Ring. Ja, ist halt so. Habe ich noch nie gemocht. Dieses ganze Alistair Black-Gimmick ist mir so Pick a Fighter und dann sitzt er wieder in seinem Kämmerlein. Brauche ich nicht. Exakt das Gleiche habe ich aber auch über Andrade gesagt. Und dann kam der Andrade zur GWF nach Berlin, unterstützt deutsches Wrestling. Und irgendwie hat es dann funktioniert. So ungefähr zur gleichen Zeit. Also es kann durchaus sein, dass er wieder zur AEW zurückgeht, der Malakai Black. Aber ob dann das was wird?
Der also Andrade hat letztlich gefühlt seine Liebe zu Wrestling wieder gefunden, deswegen der liefert auch bei AEW ab.
Weil er mit dem Virgil unterwegs war.
Ja klar, natürlich. Ja. Virgil macht gute Laune, deswegen.
Ja, eben.
Der
eben.
Kommt vielleicht dann auch mal wieder zur GWF, vielleicht hat er wieder
Bock. Grüß nochmal, der macht eine Gebitterbarung, ne? Ich sag, kommt da noch vorbei in Berlin. Kommt der alles da? Oh, alles da, mal ein bisschen Franche.
Ja? Vielleicht kommt er,
ja. Jünger, mach ich alles da und dann ist der alles da. Ja?
Tommy, komm zurück zur WXW oder zur GWF oder komm. Ja? Komm rüber, die Leute wollen dich sehen. Ja,
geh zum Virgil oder zum Chris rüber und dann AW.
Das war's mit diesem Hauptkampf. Wir sind am Ende angekommen.
Oh, hat gerade so viel Spaß gemacht.
Nee, wir sind am Ende angekommen.
Achso, okay.
So, mir hat's ganz viel Spaß gemacht. Es ist Samstagabend, 22.10 Uhr. Ich bin durch, ich bin kaputt, ich gehe morgen auf Dienstreise. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Weber. Das war ein anderer Hauptkampf, das war ein humoristischer Hauptkampf. Und ihr seht, im Laufe dieses Podcasts, so von Anfang, versucht der Weber es noch mit dieser Ernsthaftigkeit, Seriosität. Und dann wird irgendwann ganz zum Ende Koch-Stories ausgepackt. Dafür lieben wir ihn. Dafür haben wir ihn gerne, deswegen lasst ihm nur Lob und ganz viel Liebe in den Kommentaren. Da mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Marcel, du hast die letzten Worte. Ich verabschiede mich.
Ja.
Wie die letzten Wochen und Monate, manchmal öfter, manchmal weniger mit den Worten. Seid kein Tribalist und genießt einfach Wrestling und habt einfach Spaß damit.
Eben, es bringt doch nichts. Ja, es bringt doch nichts. WWE gegen AEW, gut, wir spielen ja manchmal auch ein bisschen damit. Wir sind ja ein bisschen verfeindet, aber irgendwie auch nicht. Aber deswegen lasst ihr trotzdem euer Abo sowohl hier da als auch bei Raw, ist doch klar. Ne? Denn wir wollen natürlich unsere 20.000 in diesem Jahr erreichen. Ansonsten kann ich auch nicht mehr viel sagen. Danke, dass ich mal da sein konnte. Erste Mal und gleich den längsten Hauptkampf der Welt. Ne? Zumindest der Neuzeit gemacht. Du machst das ganz gut. Nächstes Jahr, nächste Woche bitte jemanden einladen, der seinen Mund verdeckt hat. Am besten so. Und dann redet er, der da vielleicht nächstes Jahr wieder. Nee, wieso sage ich immer nächstes Jahr? Ich glaube, nächste Woche ist auch wieder ein Stammtisch. Ne? Weißt du schon, wer da ist? Nee, das wird alles noch festgelegt. Hol dir einen, würde ich sagen. Hol dir einen und mach das nächste Woche. Und bitte rede über Cody Rhodes und ob Finn Balor nochmal World Champion werden kann. So, ich verabschiede mich wie immer mit den magischen Worten. Haltet die Hände über der Bettdecke.